Götz, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber mir kann er heute sehr wehtun.
Oh, das hätte ich nicht gedacht
Ja,
tatsächlich.
ja.
Oh, ich habe die Kassette als Kind gehabt. Ich habe sie rauf und runter gehört. Ich kann sie fast auswendig
Ja.
mitsprechen.
Für mich wirklich auch eine absolut besondere Folge. Also ich glaube, von diesen Mitmachfällen ist es auf jeden Fall meine liebste. Das macht es sehr einfach. Und für mich wirklich eine. Ah, du zeigst mir gerade das englische Cover.
Ich habe das Buch.
The Case of the Wedding Coffin.
Weeping Coffin.
Ja, cool.
Es kam an. Es kam noch an. Tatsächlich, witzigerweise, ich habe einen Monat Unterschied zwischen den beiden gehabt. Das sehe ich ja gleich nochmal, wenn Roman da ist. Aber ich habe halt The Case of the Dancing Dinosaur und halt The Case of the Weeping Coffin. Habe ich mit einem Monat Unterschied bestellt und die kamen beide am gleichen Tag an.
Von einem Anbieter?
Nee. Ich glaube beide aus Illinois, aber in verschiedenen Städten.
Und zwei verschiedene Pakete auch?
Ja, klar.
Ja, wahrscheinlich dann irgendwie auf dem Schiff. Die Charge ist nicht mitgekommen oder so. Dann bist du im nächsten Schiff, bist du dann
Genau.
sozusagen. Okay, krass. Ja, spannend. Vielleicht schon mal so vorweg. Haben wir einen Mehrwert durchs englische Buch? Okay,
Doch,
cool.
doch, doch, doch.
Bin ich
Ich habe
gespannt.
das gelesen, beziehungsweise ich habe es durchgeblättert und bin mal halt so ein bisschen den ganzen Strängen gefolgt. Ich habe es eher so im Vergleich zum deutschen Buch halt genommen. Und
Okay.
was halt, ich muss mal gerade gucken, ich behaupte jedes Mal immer, dass Leonore Puschert das immer noch übersetzt. Tut sie auch.
Es sieht dünner aus. Ist das jetzt gerade nur über die Bildübertragung hier? Es sieht wirklich, ja, das sieht weit viel dünner aus. Was, ja, bin ich gespannt. Also,
Ja, es ist ein Paperback, es sind dementsprechend ist das Ganze halt vom
ja.
Layout schon mal dünner, also dadurch, dass ja alles irgendwie so
Ja.
knautschig ist. Die Seiten sind qualitativ nicht so hochwertig tatsächlich, sind auch mehr so dünne
Wie
Seiten.
so ein Groschenroman wirkt es ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Also die Groschenromane hatten ja doch damals auch dieses nur so ein Papier, ein ganz gelbes, abgegriffenes Papier. Weißt du, was ich meine?
Ja, tatsächlich. Also vielleicht kleiner Fun Fact, diese beiden Bücher, müsste ich dann ja auch nochmal ein Foto hochstellen, haben exakt gleich viele Seiten.
Ja, okay, dann ist es wirklich das Papier, die Dicke.
Ja.
Okay, gut. Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen aus dem Sack gelassen. Mir kann er heute auf jeden Fall echt wehtun. Welche Emotionen hast du dazu? Also kann er dir wehtun heute oder?
Ja, also ich habe halt die Volk der Winde hatte ich ausgespart, aber Automata, Der weinende Sarg und auch den höllischen Werwolf. Vielleicht kann ich da schon mal ein bisschen vorweggreifen. Das waren drei Kassetten, die ich hatte.
Okay.
Ja, und ja, also ich werde heute bis aufs Blut meine Folge verteidigen.
Okay, dann wird bis aufs Blut verteidigt und argumentiert, wenn es sein muss. Dann bin ich ja nicht allein, das freut mich auf jeden Fall. Nur ganz kurz, werde ich nochmal später drauf zukommen. Kennst du von Enid Blyton Rätsel um den grünen Handschuh?
Ja,
Kennst du?
kenne ich.
Okay, gut, dann da will ich später nochmal einen Link zu bringen.
Das ist die erste Folge von Rätsel um, ne?
Ich
Oder?
glaube ja. Da hast du
Ja,
mich
ja.
jetzt, aber ich glaube ja.
Ja, gab es, glaube ich, nur 7 Folgen oder sowas. Ich hatte damals als Kassette Rätsel um die Falschmünzer. Das war Folge 7 oder vielleicht gibt es auch 8 oder sowas. Aber ja, ist tatsächlich eine coole Serie
Ja.
eigentlich, wo ich gar nicht weiß, warum die so schnell eingestampft wurde.
Okay, ja, und was meinst du heute? Ich bin ja auch gespannt über ja, was er als Wertung heute nutzt. Und was glaubst du, was er wertet?
Es bleibt immer an mir hängen, ne?
Ja, einer muss.
Also, ich mach's jetzt mal ganz kurz und schmerzlos. Ich gebe dem Ganzen, also ich glaube, dass Roman dem Ganzen 4 Totenköpfe gibt.
Ja, wie gesagt, dann sind wir heute auf Kurs. Ich würde mir natürlich den fünften wünschen, aber dafür fehlt halt am Ende ein Scooby-Doo-Effekt. Ich glaube, der wird es. Und wir haben wenig ausländische Akzente, das macht es dann auch wieder. Nein, aber Spaß beiseite. Nein, ich sehe, 4 wünsche ich mir auf jeden Fall und wenn die 5. Komm, ich sag 5. Ich sag 5, obwohl es keinen Scooby-Doo-Effekt hat. Und natürlich auch zu beachten, wir sind bei 47 Minuten 48. Das ist ein gutes Zeitfenster. Ich glaube, die 2 Minuten
Ja.
wird er uns da auf jeden Fall auch vom Knusen. Aber um es spannend zu machen, sage ich 5.
Oh, 5. Das ist ja mal krass, Alter. Ja, gut. Gut, 5 ist schon. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn es passieren würde. Oh, ich glaube, da kommt er. Sonst hört er uns doch.
Ja, hallo. Ja, richtig. Mir ist echt keine dumme Begrüßung eingefallen. Dafür versuche ich das mit billiger Effekthascherei zu kompensieren. Wie zum Beispiel...
Blackie.
Oder auch... Aber auch so etwas. Ups, war das schon mein Fazit? Oh, falsche, das war der falsche Sound, warte. Stopp, ich warte mal. Ups, war das schon mein Fazit? Naja, wie dem auch sei. Danke, danke, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen dritten Abfahrt mit eurem Grüß August. Das bin ich, Roman, und meinen geschätzten drei Fragezeichen-Experten Sven und Götz. Hallöchen, wie geht's euch?
Ja, Hallöchen. Geil, noch leicht angeschlagen, aber du hast ein Hot, was ist das, so ein Hot-Button-Ding oder was?
Es ist ein drei Fragezeichen-Soundboard für Kinder, könnt ihr jetzt gerade schlecht sehen.
Nee, ist
genau,
gut.
Das habe ich schon länger da, aber ich habe es als Backup-Lösung mir aufbewahrt für Folgen wie dieser, wo mir echt nichts Dummes eingefallen ist. Wo ich dachte, da wird immer irgendwo was gehen.
Nope. Ich will direkt wissen, wo du es her hast, aber bitte, Götz, hau rein. Erstmal sag, wie sie geht.
Also war das bei der drei Fragezeichen Kids Zeitschrift dabei?
Nee, ich glaube, das war nicht in der Zeitschrift. Dafür ist es fast schon zu hochwertig. Naja, so weit würde ich nicht gehen. Das ist schon sehr viel Plastik auf jeden Fall. Aber trotzdem für so ein Zeitschriften-Gimmick, nee, dafür ist es, glaube ich, echt zu viel. Ich glaube, wir haben es damals wirklich gekauft, als die Kinder kurz eine drei Fragezeichen-Phase hatten. Übrigens, HörerInnen der regulären Folgen werden es ja wissen, dass wir jetzt Wellies zu Hause haben. So, eigentlich kommt der Krog und schlägt mir ins Gesicht. Wellensittiche. Und wir haben den Kindern ja auch gesagt, man muss viel mit denen sprechen und so. Und so kam es jetzt dazu, dass die Kinder mittags, wenn sie aus der Schule kommen, denen bestimmt eine halbe Stunde lang irgendwas vorlesen, was super guter Effekt ist für alle. Unter anderem auch ein Drei-Fragezeichen-Kids-Buch.
Ah, ach was.
Also wir haben auch noch ein Drei-Fragezeichen-Kids-Witze-Buch. Möglich, dass, wenn ich das nächste Mal wieder Durchstrecke habe, vielleicht damit etwas gecovert wird.
Ja, ich habe jetzt mal gerade gegoogelt, das ist der die drei Fragezeichen Soundgenerator. Artikel Nummer 63409, ist klar, aber leider derzeit nicht im Kosmos-Shop vorlegig. Aber geiles Ding.
Okay, also ansonsten schaut doch gerne mal, weil hier drauf steht Artikel Nummer 721863. Möglicherweise werdet ihr auch da fündig. Ich wiederhole gerne 721863. Ja.
Ich finde darunter nichts. Aber lass uns weitermachen. Lass uns weitermachen.
Ja, gibt viel zu besprechen.
Ich wollte gerade sagen, Roman hofft immer auf eine kurze Folge und dann kommt damit sowas an, wo er genau weiß, dass er uns damit provoziert.
Ist so. Ist so.
Ja. Frechheit ist das.
Wie geht's euch hier beiden?
Sehr gut. Ich bin im Urlaub. Mhm. Ich fange einfach mal an, weil ich bin im Urlaub. Ich sehe, dass Sven zu Hause ist. Ich nicht. Ich befinde mich in der Lüneburger Heide. Hörer der regulären Folgen, um da mal hier das Wording von Roman aufzugreifen. Kennt es vielleicht noch als Disco-Raum. Ich weiß gar nicht, wie du das damals benannt hast. Hier lief auf jeden Fall ordentlich Kirmesmusik. Ich glaube, das hat man im Vorgespräch oder beziehungsweise in der Widmung von der Folge damals auch gehört. Ich habe sowohl in diesem Raum halt die Folge aufgenommen. Ich habe mal vor diesem Haus eine Folge im Bulli aufgenommen. Das war im letzten Jahr und dieses Jahr bin ich jetzt an einem eher ruhigen Ort und habe mich hier zurückgezogen mit einer erstaunlich guten Internetverbindung. Ich bin immer noch geflasht davon. Ja, ich bin hier wirklich durchs Haus gelaufen und habe wirklich an diversen Stellen, die dafür in Frage kommen würden, habe ich einen DSSP-Test gemacht und dann bin ich halt hier gelandet.
Dazu muss man sagen, dass dieser Ort der einzige im Umkreis von X ist, der überhaupt Internet zur Verfügung stellt. Von daher ist das immer da der Ort, wo du wieder hinfährst, um dann deine Aufnahmen zu machen, damit du am Kopf.
Nee.
Aber auf dem
Camp. Also ja, beim letzten Mal schon tatsächlich, als ich mit dem Bulli unterwegs war, aber ich bin ja auch Familienurlaub. Also das heißt, ist es ja immer so, dass meine Großmutter ihre Kinder, zwei hat sie, mit Anhang einlädt und ich gehöre zum Anhang. Ich bin quasi der Sohn der Tochter meiner Oma. Hallo, das bin ich.
Krass, ich bin auch ein Sohn der Tochter meiner Oma. Verrückt.
Ja, verrückt. Das geht den meisten so.
Aber ich die Leute draußen sehen es nicht, aber dieses wunderschöne Holz über dir, war das diese Vertäfelung, war die damals auch schon?
Nee. Tatsächlich war das damals ein anderer Raum. Das war eher die Bierstube hieß das Ganze, wo wir aufgenommen haben, wo das Ganze halt eher sowas bayerisch-rustikales hatte. Sind wir jetzt hier in einem, ich glaube, das ist sogar ein Konferenzraum. Das dürfte auch, der Raum ist relativ kahl, weswegen es einen leichten Hall gibt, aber das sind also Audioelemente.
Gut, dass du sie als Audio, ich würde sagen, es sind Heizungsverkleidungen. Verkleidung. Oder in einer Sauna sind das so Sachen, die man so, wo man sich draufsetzen kann. Keine Ahnung.
Ja, tatsächlich. Warte mal, ich mach mal kurz.
Ist ein Insta-Foto wert, definitiv.
Ja, aber es ist tatsächlich, ich glaube, wenn die da nicht an der Decke wären, dann wird es hier weitaus mehr hallen. Ist eigentlich ziemlich angenehm, also für mich zumindest, mich hier zu unterhalten. Das ist ja nicht immer so, wenn man außerhalb der eigenen vier Wände irgendwie das Ganze aufnimmt. Von daher nehme ich jetzt einfach mal so mit.
Ja, davon kann Roman ein Lied singen, denn er sitzt zu Hause und ob er heute glücklich ist oder nicht, das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge erst rausfinden. Von seinem Gesicht kann ich es noch nicht ablesen.
Mhm.
Das ist immer.
Kein Ausdruck.
Das ist,
ich habe wieder keinen Ausdruck.
Ist immer ausdruckslos.
Gut, dass wir hier einen Podcast machen und nicht irgendein Videoscheiß.
Ja, ist richtig, ist richtig. Schön, dann. Wollen wir zu den Hardfakten kommen und ein bisschen einsteigen oder was?
Können wir machen. Ich weiß nicht, ob wir nochmal öffentlich unsere Freude darüber äußern sollten, dass wir bei der drei Fragezeichen Fan-Seite, ich weiß gar nicht, wie man es nennt.
Beim Fandom-Wiki sind wir
aufgeführt. Beim Fandom-Wiki? Es ist merkwürdig, dass ich das hier sage, aber ich habe mich wirklich aufrichtig gefreut und ihr wisst, wie emotional ich hier mit drinne bin. Worum geht's? Dort gibt es eine Kategorie, man muss ein bisschen suchen, zugegebenermaßen, aber wenn man da nach Podcasts guckt, oder ich weiß nicht, wie genau das kategorisiert worden ist, taucht auch eine gewisse dritte Abfahrt auf, in der wir uns nicht selbst eingetragen haben. Das heißt, irgendjemand muss das getan haben. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch da draußen war. Falls ja, super cool. Also selbst ich, der emotionale Eisblock hier in dieser Runde, hat sich tierisch gefreut darüber. Und ich war selbst erstaunt, wie sehr ich mich darüber gefreut habe, über diese Erlebnis. Ganz zu schweigen von den anderen beiden Kollegen hier.
Ich war ja so, ich fand es ja so witzig, weil Götz ja so auf mich zukam und meinte, hier, und hast du das eingetragen? Und ich war so, hä? Nein, hab ich nicht. Und das war so der Moment, wo bei Götz dann auch umsprung, so, ach Quatsch, das warst du gar nicht? Ja, mega cool. Und natürlich schon richtig gefreut, auf jeden, klar.
Ja. Ja, definitiv. Vielen, vielen Dank.
Ja.
Wer auch immer es war.
Ich bin jetzt ja schon drauf und dran, jetzt sozusagen, das Ganze muss natürlich bespielt werden. Ne? Also man kann dann ja sozusagen den Beitrag verlinken und dann muss man natürlich auch so ein bisschen Informationen zusammensammeln. Also wer Lust hat, natürlich gerne. Ich habe mich da jetzt mal so einmal angeklickt und mich einmal so durchgeklickt und sonst mache ich es. Aber ja, wirklich eine große Ehre und ein kleiner Ritterschlag auf dieser Bühne der Drei-Fragezeichen genannt zu werden. Schön.
Auch ich habe es als solchen empfunden. Gut, aber gehen wir doch mal in medias res. Es gibt ja noch einiges zu tun und einiges zu besprechen. Worüber sprechen wir? Wie ihr alle schon wisst, dritte Abfahrt ist immer drei Fragezeichen Time. Heute geht es bereits um die Folge 42, die drei Fragezeichen und der weinende Sarg.
Schön, wie du das sagst. Bereits.
Ich hatte gerade so Angst kurz, dass er sagt, was? Wir machen 41 heute, Roman, oder 43?
Nein, das ist alles richtig, aber wie du bereits, okay, das Wort bereits gefällt mir sehr gut in diesem Satzbau. Ja.
Das musste mal erwähnt werden, weil ich mich an dieser Stelle immer wieder wundere, wie lange wir das schon
machen.
Die Länge dieser Folge beträgt 47 Minuten, 49 Sekunden, was deutlich unter 50 Minuten ist. Und deswegen konnte ich hier ohne Probleme das Adjektiv stark vergeben.
Sehr gut.
Release war der 26.10.1987. Klicks starten mit 4,5 Millionen, was recht hoch ist, geht dann auf 1,4 runter und dann bis 1,2. Wieder eine etwas höhere Diskrepanz. Ich sag mal, die durchschnittlichen Klicks ab Folge 2 auf eher überdurchschnittlichen Niveau. Wir bewegen uns ja sonst so 1,2 bis 1, ihr wisst es. Da leicht drüber, um das schon mal vorwegzunehmen, ich kann es mir nicht erklären. Also weder die Diskrepanz noch, warum das etwas überdurchschnittlich geklickt worden ist.
Kurzer Einwand. Du hattest gerade die Erscheinung auf 86 gesagt. Aus Spotify.
87
aus Spotify.
Mhm.
Genau, das Hörspiel 87, korrekt. Okay, das Buch haben wir, sagen wir gleich nochmal. Ich hatte gerade 86 verstanden, deswegen genau 87.
Okay. Nee, so viel zu den Harten Facts. Aber Sven, du hast ja eben schon das Buch erwähnt. Das war jetzt erstmal nur die Hörspiel-Hartfakten. Gibt's noch was zum Buch? Götz. Ich gucke in deine Richtung.
Ja, tatsächlich ist da der abgefahrene Fall, dass, wie auch schon beim Automaten, da haben wir es ausgespart, diese Folge vor dem Buch rauskam. Und zwar fast ein ganzes Jahr. Das Buch ist nämlich erst im Jahr 1988 erschienen in Deutschland. Ursprünglich wurde es 1985 geschrieben als Mitratefall. Das steht jetzt hier nicht drin, als The Three Investigators in the Case of the Weeping Coffin von, na, wie heißen sie? Megan Stein und H. William Stein. Das, wie auch Das Volk der Winde, halt ein Find Your Fate Mystery. Und Sven weiß es schon, aber Roman noch nicht. Ich habe Post bekommen. Und zwar habe ich sowohl The Case of the Dancing Dinosaur als auch The Case of the Weeping Coffin mittlerweile in meinem Besitz. Und würde da ganz gerne noch mal ein bisschen aufräumen, Das habe ich vergessen vom letzten Mal. Ich habe nämlich was erzählt, was nicht den Tatsachen entsprach.
Oh krass. Und Christian hat uns noch nicht angeschrieben.
Nee, aber es ist auch ein bisschen sehr um die Ecke, weil es geht halt um das Original. Es geht nicht um irgendeinen deutschen Drei-Fragezeichen-Kram, sondern halt tatsächlich um The Case of the Dancing Dinosaur von Rose is Death. Und zwar habe ich da behauptet, dass es einen Strang gibt, wo man, nachdem man halt beim Pflegeheim war, dass man einfach zu den Behörden gehen kann, die anzeigen kann, dann ist das Buch vorbei, weil das Ordnungsamt kümmert sich um alles. Das hatte ich in einem Podcast darüber gehört, wo jemand auch das Buch gelesen hat und das stimmt einfach nicht tatsächlich. Das endet dann tatsächlich da drin, das wurde auch im deutschen Buch übernommen, dass halt, ich glaube auch da im Original die Sozialversicherungsnummer erfragt wurde, Bob hatte halt keine Ahnung und dann wurde gesagt, ja, kann ich Ihnen halt nicht helfen. Beziehungsweise da wurde dann auch gesagt, dieses Pflegeheim, das ist doch seit Jahren schon gar nicht mehr geöffnet, so, das können wir nicht schließen, das ist ja nicht auf. Und damit ist quasi das Ganze beendet.
Okay, ich habe dir ja auch die PDF einmal hochgestellt gehabt zur Folge. Am 2. Oktober ist das im Discord.
Ja.
Und da geht es halt auch, genauso was du sagst, das Seniorenheim und vom Seniorenheim zu Bobs Vater, Behörden.
Mhm.
Und da siehst du auch von Behörden zur Auktion. Aber du kannst halt dann von der Zentrale auch siehst du auf der linken Seite. Martin Lehr Ende. Also das hatte ich dann sozusagen als das Ende sozusagen gesehen vom Fall.
Ja, ist es tatsächlich auch, aber die Behörden räumen da nicht auf. Also es ist tatsächlich nicht wirklich beendet.
Okay.
Beziehungsweise jetzt hast du mich.
Also steht hier, siehst du das PDF auch, sonst teile ich es einmal ganz kurz.
Okay, nee, genau. Jetzt bin ich wieder drin, jetzt wo ich die PDF sehe. Okay, es ging halt darum, dass ich halt behauptet habe, dass halt nach dem Seniorenheim auf Seite 31.
Die Behörden kommen und dann aufräumen.
Nee, wenn man von Seite 78 quasi zur Seite 14 geht, die Behörden dann was regeln, aber nee, das ist einfach eine Sackgasse, also wo sie einfach nicht weiterkommen und dann kann man entweder zu Bobs Vater gehen oder zur Auktion.
Okay.
Und wenn ich das hier richtig sehe, kann man dann halt entweder über Bobs Vater zur Auktion oder zur Auktion. Also es gibt halt nur im Prinzip den Weg zur Auktion und das ist kein Ende. So schnell kommt man da halt nicht raus. Also das schnellste Ende ist tatsächlich dieses, was du gerade beschrieben hast, Martin Lehr Ende.
Naja. Ja, für alle, die das auch nochmal checken wollen, rockybeach.com
okay.
Und dann unter Inhalt Dancing Dinosaur, da findet ihr die PDF.
Noch viel einfacher unter unserer letzten Folge, das Volk der Winde, in den Shownotes.
Das, was Götz sagt.
Ja. Ich habe nämlich diesmal dran gedacht, das zu verlinken.
Ja, perfekt. Trotzdem, Dank geht raus an die Jungs und Mädels von rockybeach.com.
Ich habe so eine Übersicht tatsächlich nicht zum Weinenden Sarg gefunden.
Nee, ich auch nicht.
Das hätte ich ganz schön gefunden, aber da bin ich halt tatsächlich durchs Buch durchgegangen und habe halt bemerkt, dass auch da wieder Leonore Puschert einfach jeden Strang da irgendwie versucht hat, ins Buch zu übertragen. Von daher versuche ich dann auch mal irgendwie die Hälfte auch nur anzureißen, was da im Buch drin ist.
Okay.
Ja. Was sehr interessant ist in den Büchern, finde ich, dass da halt so Bleistiftzeichnungen drin sind. Unter anderem auch, warte.
Also vom ehemaligen Besitzer oder Besitzerin des Buchs? Oder?
Nein. Einfach
ach so,
offiziell okay. Vom Random House Verlag sind da halt Bleistiftzeichnungen drin. So unter anderem halt auch, am Anfang kommen wir ja irgendwann dazu, dass der Hauptcharakter des Hörspiels die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale findet. Und da gibt es dann quasi die Sicht des Hauptcharakters auf die drei Fragezeichen. Und ich finde das sehr plastisch dargestellt, auch wenn ich mir natürlich die drei Fragezeichen nicht so vorgestellt habe. Es sieht sehr düster aus, das wollte ich vielleicht damit sagen. Also es ist auch da wieder nicht für Kinder gemacht, sondern halt die Kinder, die halt in den 60ern angefangen haben, die drei Fragezeichen zu lesen, sind jetzt vielleicht halt schon, oder die sind sowieso schon viel zu alt, die sind ja da ja schon über 20 Jahre alt, 1988 beziehungsweise 85. Aber dass das halt eher fürs erwachsenere Publikum gemacht werden sollte.
Wäre ich vorsichtig mit der Aussage? Ist das nicht auch teilweise wirklich einfach ein Spiegel der Zeit, dass man im Endeffekt diese Horror-Cover oder diese Mystery-Covers aus den für die Erwachsenen sozusagen versucht hat runterzubrechen und damals ja noch gar keine FSK oder irgendwelche Sachen irgendwie, also man hat sozusagen noch nicht genau drauf geachtet, dass es wirklich kindgerecht ist. Das wäre meine Vermutung.
Naja, also es ging ja tatsächlich die Verkaufszahlen ja runter, da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen und wahrscheinlich hat man auch versucht mal wieder irgendwie was Interessantes zu kreieren, ne? Dass man es dann irgendwie dann käuflich erwerben kann. Übrigens hat so ein Find Your Fate Buch $1,95 gekostet. Ich habe keine Ahnung, wie viel das halt in Mitte der 80er waren. Ja, auch für Roman. Sven hat es im Vorgespräch schon gesehen. Du siehst. Oh ja.
Deutlicher Unterschied bei der Dicke der Bücher.
Exakt gleich viele Seiten. Okay. Also die Qualität war einfach auch bei diesen Büchern vom Random House Verlag weit unter dem des Frank Kosmos Verlag. Das war jetzt aber nochmal sowas, was ich kurz aufräumen wollte. Ich komme so zwischendurch mal, wenn ich ein paar Seitenstränge, die im Buch sind, die im Hörspiel nicht sind, benenne, komme ich mal aufs Buch. Aber wie gesagt, ich versuche halt wie beim letzten Mal, mich da auch sehr zurückzuhalten. Jo, das Buch, wie gesagt, 1988 erschienen, von Leonore Puschert übersetzt. In dem Fall bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass es im Original halt, wie gesagt, von Megan Stein und H. William Stein ist, weil ich das Buch in der Hand habe. Mhm. Da wird es keinen Eklat geben. Und dann lese ich jetzt mal den Klapptext vor, oder?
Bitte. Kurz noch ganz kurz, Eiger Rasch Cover. Wollen wir da noch ganz kurz was zu sagen?
Also es gibt tatsächlich nur ein Cover für das Buch.
Du hast jetzt die OS-Version ja noch vor dir liegen. Nichtsdestotrotz, ich finde es ein gelungenes Cover. Ich mag es. Mhm. Schattengestalt, das Messer, was ja auch noch mit Zug hat. Ich habe mir den Sarg immer anders vorgestellt.
Ja, vor allem, weil dieser Sarg halt keine Tränen hat.
Korrekt. Mhm. Und die sozusagen draufgedruckt sind. Und für mich waren die immer so ein bisschen auch noch, also so ein bisschen rauskommend aus dem Sarg. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz mochte ich das Cover immer sehr gerne.
Also stimmig. Ich muss da, glaube ich, ein bisschen was hier fotografieren aus dem Buch, weil im Originalbuch
ist ein Bild.
Gibt es halt auch so eine Stelle.
Ja, guck mal.
Wo halt dieser Sarg so dargestellt wurde und so habe ich es mir eher vorgestellt. Ja, aber auch da sind keine Tränen.
Aber auch da sind keine, doch, warte, da läuft was raus. In der Mitte, guck mal bitte, das ist wie so ein...
Ach ja, 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 doch, stimmt. Da
ganz Tränen klein. Raus. Ja, ja, okay. Recht. Aber das meine ich, sie kommen halt, sie sind 3D-mäßig so und kommen raus. Ich denke, das ist natürlich auch ein bisschen der Zeit wahrscheinlich geschuldet hier auf dem Cover. Ich habe keine Ahnung. Aber ich fand es trotzdem immer gut.
Witzig, ich habe mir irgendwie die Tränen immer so vorgestellt, wie auch auf unserem Cover. Also, dass sie wirklich so als einzelne Dinger da so runtergehen. Aber das macht ja viel mehr Sinn, dass es läuft.
Gut.
Der Klappentext. Die drei Fragezeichen und der weinende Sarg. Der Mörder ist immer der Gärtner. Nach diesem Motto sollte die Lösung eigentlich ganz einfach sein. Justus, Bob und Peter werden zusammen mit ihrem Freund Michael aber bald eines Besseren belehrt. Der Gärtner mit einer Schwäche für scharfe Messer ist nämlich nicht der einzige Verdächtige. Da gibt es noch einen Verwalter von Gut und Geld, zwei exzentrische alte Damen, ein Brüderpaar zum Verwechseln, zwei Erben, die ihre Erbschaft nicht antreten können und natürlich jenen Sarg, von dem die Sage behauptet, das in besonderen mondhellen Nächten Stöhnen hervordringt und drei Totenschädel Tränen vergießen. Viele Fäden müssen entwirrt oder auch neu verknüpft werden und manchmal werden sie zu Fallen und Stolpertreten für das unternehmungslustige Trio. Die drei Fragezeichen übernehmen jeden Fall, auch wenn Justus dabei eine Entführung riskiert. Und ihr werdet denken,
Entführung?
Ja.
Das gut, dann lese ich jetzt den Klappentext vom Hörspiel, denn da ist die Information auch nur drin, die wir im Hörspiel haben. Nein, Spaß beiseite. Ich finde gut und gleichzeitig, also es ist so lachendes und weinendes Auge, dieser Gärtner-Gag zieht sich ja auch durch die komplette Folge. Mhm. Ist natürlich auch aus Klassikern der Schwarz-Weiß-Zeit, ne? Also ja. Wirklich, das ist ja immer, der Gärtner war es. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es gehört habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, also natürlich bei Roman gehe ich jetzt mal von aus, aber bei dir, Götz, ich kannte das halt nicht. So, und für mich war der Gärtner, ohne dieses Cover zu haben, ein Verdächtiger. So, safe war der verdächtig. Aber natürlich schön, wie sich's da irgendwie mit Spielen, genau mit dieser Hommage, ob er es am Ende ist, finden wir natürlich am Ende erst raus. Wollen natürlich hier nicht spoilern, klar.
Ja, wobei natürlich direkt zu Beginn halt damit gespielt wird, was macht der Mann mit dem Messer da? Und vielleicht ist das jetzt der Moment, wo wir einfach mal so ins kalte Wasser springen und zu Roman rüberleiten?
Machen wir das.
Können wir machen? Können wir gerne machen. Ich würde nur ganz kurz noch einmal kurz vorher hören, wie du das Ding gehört hast. In einem Stück oder?
Ich habe heute das Ganze gehört, einmal Vormittag essen, die ersten 22 Teile und dann kurz danach die restlichen 18. Also recht.
Das ist gut. Ja, das ist.
Weiß ich nicht, ob das gut ist. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es nicht gut.
Ja. Doch,
ich
habe
es zumindest nicht wahrnehmen können. Also ich werde mir ein Urteil erlauben.
Nach 42 Folgen sage ich, ich habe ein gutes Gefühl, wenn du sie relativ zeitnah hintereinander hörst.
Okay, gut. Gut. Also. Götz hat ja schon einen gewissen Michael erwähnt, hat mich auch wahnsinnig gemacht, dass der nicht Michael genannt wird, sondern Michael, während alle anderen Namen englisch ausgesprochen werden. Aber sei es drum. Gewisser Michael macht nämlich Urlaub mit seinen Eltern in Rocky Beach, was wohl sehr langweilig ist, wie er findet.
Also darf ich dazu mal sagen, Also zum einen ist das eine deutsche Erfindung, dieser Michael, das gibt's im Original nicht, aber er hat halt ein englischen Nachnamen. Also ich, er selber wird, glaube ich, nie als Michael Cross bezeichnet, aber seine Mutter wird halt Mr. und Mrs. Cross, glaube ich, oder?
Ja, ja,
ja. Und zwar ist diese Person des Michael im Original The Three Investigators in the Case of the Weeping Coffin, bist du das. Mhm. Also die ganze Zeit läufst du halt mit und du wirst auch immer als du angesprochen. Du, der mit deinen Eltern gerade im Urlaub ist und du, der da halt mitgeht. Die Person hat keinen Namen, also zumindest keinen, der da benannt wird, weil es bist halt du.
Okay. Finde ich cool.
Ich finde, das erklärt, warum der Charakter so langweilig ist. Also ich...
Oh krass, findest du?
Ja, finde schon, der ist ganz schön farblos irgendwie. Also da hatten wir schon bessere Side-Charakter, die zwischendurch mal irgendwie den vierten Detektiv gemimt haben. Ich finde, da ist Michael doch eher farblos.
Also auch da vielleicht zu dem Buch zumindest schon mal einen kleinen Spoiler. Also im Gegensatz zum Deutschen, wo es im Buch auch Teile gibt, wo Michael halt nicht auftaucht, ist es hier halt tatsächlich komplett durchgängig aus deiner Sicht beschrieben.
Aber da möchte ich den einmal kurz aufgreifen, weil das Gefühl habe ich im Hörspiel auch. Wir haben sonst immer aus der Sicht der drei Fragezeichen erleben wir die Geschichte. Und ich glaube, das ist also für mich für Roman vielleicht das allererste Mal, dass wir jemanden haben, der seine Geschichte erzählt. Und auch wenn du sagst, er ist für dich ein bisschen farblos, Roman, ich finde, er ist wirklich so überengagiert, hat halt Bock, Detektiv oder so, der vierte Detektiv zu sein und möchte, aber er weiß halt noch zu wenig. Das sehen wir später auch mit seinen Schlussfolgerungen, die er zieht, dass die halt auch ins Leere laufen. Aber also farblos finde ich ihn nicht. Also er ist überengagiert und ein bisschen sieht zu viele Sachen, in wo keine sind. Aber na gut, ich finde ihn nicht farblos.
Ja. Nicht mal einen coolen, witzigen Dialekt also, oder Akzent.
Ja, okay, das habe ich eben angebracht. Das wäre nämlich
50 Charakterpunkte schon mal gekriegt. Ja, so bleibt es leider im einstelligen Bereich. Aber gut.
Ja, er kommt auch auf jeden Fall ja auch aus einem anderen Bereich der USA. Also er kommt aus Detroit. Da wird man anders sprechen als in Kalifornien. Von daher hätte man da irgendwie was draus machen können. Aber naja, aber farblos. Also ich meine, er ist ja am Anfang schon ein bisschen witzig.
Okay, gut. Ihr könnt mir bestimmt gleich nochmal den Gag erklären. Also er möchte sich da in Rocky Beach auf die Suche machen nach den drei Detektiven, weil er von denen bereits gehört hat. Aber das sind wir dann ja auch, ne? Und wir kennen die ja und wollen die natürlich gerne kennenlernen und so. Die Mutter hat aber andere Pläne und schleppt ihn in ein Haus, das die Hauptattraktion sein soll in Rocky Beach, wovon ich jetzt hier auch das erste Mal gehört habe. Vielleicht ist es aber nur für Touristen der Fall.
Ich finde das eigentlich tatsächlich ganz smart gelöst, weil halt gesagt wird, dass das zum Kunstunterricht in der Grundschule gehört.
Also jeder in Rocky Beach war schon da.
Genau.
Es ist so...
Jeder kennt das, deswegen redet keiner drüber. Das ist wie die Sparrenburg in Bielefeld. So, du sagst... Also wir reden ja auch nicht dauernd über die Sparrenburg.
Gehen wir jedes Jahr hin.
Ich war da. Letzte Woche war ich erst wieder da, ja.
Ja, also. aber hier in diesem Format haben wir da... Wir sind halt alle Bielefelder, aber wir haben halt in diesem Format selten über die Sparrenburg geredet. So. Und das ist halt ja nicht... es gibt jetzt vielleicht Menschen von außerhalb, die uns hören, die jetzt das erste Mal das Wort Sparrenburg gehört haben, obwohl es ja eigentlich schon mehr oder weniger eine Hauptattraktion von Bielefeld ist, würde ich fast sagen. Darauf wollte ich einfach hinaus. Manche Dinge sind halt so obvious, dass man nicht drüber spricht. Und so habe ich das gekauft.
Ja, ich sag mal, wenn wir über einen Jahr einen Krimi hören, der in Bielefeld spielt, dann wäre bestimmt auch schon mal Sparrenburg gefallen. Aber lass uns nicht daran aufhalten. Es soll auf jeden Fall die Hauptattraktion sein und dort drinne eben der Sarg mit drei Totenköpfen und ganz viele leere Tresore, die dort sind. Tresore quasi hinter jedem Bild versteckt und das Ganze wirkt dann auch wie ein Museum. Ich weiß gar nicht, ob es als solches direkt bezeichnet wird. Michael auf jeden Fall jetzt nicht so wahnsinnig Bock auf Museum, was ich erstmal in dem Alter, wie alt er auch immer sein mag, aber ich fand es da vermutlich auch relatable. Er wird ja wahrscheinlich auch so 14, 15, 16 sein oder sowas wie die drei Fragezeichen. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass er da eher gleichaltrig ist.
Ich könnte da was zu sagen.
Ja komm, dann hau eine Zahl raus.
Und zwar ja, das ist Teil des Nachlasses von... Jonathan Douglas Markles, hieß der so?
Ja, also zweitmal wusste ich jetzt nicht, aber Jonathan Markles gehörte das Haus, ja.
Ja, genau. Der hat ja ein offizielles Erbe ausgeschrieben, also es gibt ein Testament und das wird im Hörspiel nicht benannt, was da genau drin steht. Und zwar steht da drin, dass halt der Verwalter, den wir noch nicht kennengelernt haben.
Doch, das wird gesagt. Das
kommt später noch.
Genau, aber wir wissen, was das Testament ist, kriegen wir später auch noch gesagt. Dass Herr Brackmann sozusagen alles verwalten soll. Und deswegen sagt Herr Markles ja auch, dass er Geld hat, aber jedes Mal zu Herr Brackmann gehen muss und Geld erfragen muss. Also das wissen wir.
Es gibt ein festgelegtes Gehalt, was der Herr Brackmann kriegt, was halt testamentarisch festgelegt wurde. So, und er hat Wohnrecht da in der Villa, aber unter dem Aspekt, dass der untere Teil seiner Villa halt als Museum der Öffentlichkeit zugänglich ist.
was ja dann auch erklärt, warum er den Sarg und alles genauso ausstellen lässt, wie er es ausstellen möchte und das dann ja auch hinterher durchgeführt wird.
Genau. Aber das wird halt im Hörspiel, soweit ich weiß, halt nicht benannt. Also das ist halt der Wunsch von Mr. Markets war, dass sein Haus ein Museum wird.
Das stimmt, ja. Zumindest habe ich nicht als solches mitgekriegt.
Der Journalist sagt später, also dass die letzten Wille und solche Sachen, aber dass ein Museum explizit wird, hat er nicht gesagt, ja.
Ja, genau. Den Sarg mit den drei Totenköpfen habe ich ja noch erwähnt. Jetzt werden wir auf den Punkt hingewiesen, dass die Totenköpfe Tränen in den Augen haben und das wohl auch eigentlich ursprünglich Markets Sarg sein sollte. Ist er dann nicht geworden, kommen wir auch später noch drauf, warum dem so ist. Michael sieht, dass ein sogenannter Rotbart alles mögliche fotografiert, also offensichtlich jemand mit roten Haaren. Das findet Michael merkwürdig, wie er so vieles merkwürdig findet. Er fragt sich, was es wohl mit den Totenköpfen und den Tränen auf sich hat. Und da sieht Michael dann eben auch noch den eben schon mal besprochenen Gärtner, beziehungsweise wissen wir es an dem Zeitpunkt nicht. Er sieht erstmal nur einen dünnen Mann mit Messer in der Hand und findet ihn verdächtig. Auf einmal ertönt ein merkwürdiger Schrei. Also ich fand, der Klang halt wirklich merkwürdig. Ich dachte erst, weil Michael sich mit seiner Mutter unterhalten hat, dass der erst von der Mutter kam, weil der so nah klang. Aber er kam wohl von etwas weiter weg. Und der Schrei wurde von einer Frau ausgestoßen, die dann ruft, dass alles weg sei, ihre Reisechecks. Und es kommt noch ein Mann dazu, der dann irgendwie sagt, so, ja, ich wollte sie auch noch darauf aufmerksam machen, dass sie da raushängen, die Reisechecks. Und ich denke, ja, dann mach das doch vorher. Jetzt ist das ja immer gar keine Hilfe für niemanden.
Er sagt nicht einfach nur, dass er sie darauf hinweisen wollte. Er sagt, ich wollte sie darauf hinweisen, aber, und das war's.
Ja, oder so. Wie man es dreht und wendet.
Triggert euch sowas nicht an?
Ja, sag doch einfach sofort, was wenn da ist. Was soll dann dagegen sprechen?
Nee, ich möchte einfach wissen, was das aber ist.
Ja, weiß ich nicht, was. Aber sie sind mir unsympathisch.
Wahrscheinlich hat er, als er es gesagt hat, hat er wahrscheinlich gemerkt, oh, das hat jetzt gerade überhaupt keinen Mehrwert, was ich hier sage. Ich muss mir jetzt irgendeine Ausrede einfallen lassen, warum ich es dann doch nicht gemacht habe, sich darauf anzusprechen. Aber da ist ihm nichts Sinnvolles eingefallen in der Kürze der Zeit und deswegen ist man einfach fortgezogen.
Aber er sagt sogar, aber sie
Stimmt.
Weißt du das so? Aber sie sind scheiße. Ja. Ja.
Bei Rotbart ist es tatsächlich so, dass er Michael im Buch dadurch auffällt, dass er beim Fotografieren, also er fotografiert halt jede Vase, aber auch die Sicherheitsanlagen. Aber irgendwann geht Michael zu ihm hin und weist ihn darauf hin, dass der Objektivdöckel noch drauf ist.
Ach, witzig. Okay.
Ja. Und das kommt ihm halt komisch vor, dass der Typ alles fotografiert, aber nicht weiß, wie man eine Kamera bedient.
Ja. Das erscheint mir dann sinnvoll in dem Kontext.
Guck mal, scharfes Auge, der Mann.
Nun ja. Aber die ganze Aufregung war umsonst, weil die Schecks liegen auf dem Fußboden, wir können alle wieder chillen. Michael glaubt allerdings, dass die, ich habe sie Reiseführerin genannt, aber das ist wahrscheinlich gar nicht Reiseführerin, sondern...
Also stopp mal. Also du weißt ihren Namen nicht?
Die dir auf jeden Fall durch dieses Haus geführt hat.
Also das heißt, den einzigen Namen, den Sven dir schon in der letzten Folge gesagt hat, den hast du dir nicht aufgeschrieben?
Der kommt hier später noch.
Okay, Fremdenführerin, Name kommt noch.
Okay.
Gibt... Die Schecks.
Also Michael glaubt, dass sie die klauen wollte, wofür ich jetzt erstmal keinen Indiz gesehen habe, aber Michael schon.
Genau, kein Indiz.
Er hat da wahrscheinlich wild irgendwie rumgewuselt, Alter, oder die dann aufgehoben.
Kennst du das nicht, dieses, du hast was verloren und dann ist es weg und dann ist dieser Moment, du sitzt mit mehreren Leuten, also unbekannt, auf einmal taucht es wieder auf und ist dann so, oh, ja hier ist es doch. Ah, hier habe ich doch deine Sachen gefunden, ist doch direkt hier. So. Doch, ich fühle das.
Also ich finde, im Gegensatz zum Buch gibt es im Hörspiel eigentlich keine Indizien, dass sie hat eigentlich nie etwas Ungesetzliches gemacht.
Ja, im Hörspiel schon, im Buch nicht.
Doch, im Buch schon, im Hörspiel nicht.
Natürlich, sie ist doch bei Brackmann im Büro und durchforscht seine Schubladen. Entschuldigung, Einspruch.
Nee, sie gibt ja eine Erklärung ab.
Ja, aber die ist ja gelogen. Sie sucht einen Brief in den privaten...
Sie hat einfach keinen Bock, sich vor drei kleinen Jungs, die mal wieder einfach in das Haus eingebrochen sind, zu rechtfertigen, was ich vollkommen nachvollziehen kann.
Meint ihr das ernst?
Ich finde, das ist eine ehrbare Frau.
Also Justus sagt das später auch. Naja, er glaubt schon, dass sie langfingermäßig da unterwegs war, aber sie ist nicht die Person. Also, dass ihr da auf jeden Fall zwischendurch mal ein, zwei Sicherheitschecks durch die Gegend fliegen, das fühle ich voll. Und Michael, nochmal, Michael ist am Anfang zu viel drüber und auf jeden Fall, aber an der Stelle aus meiner Sicht, da ist was drin.
Ich sehe da doppelte Standards bei den drei Fragezeichen auf jeden Fall. Also da wurde die Einbruchskarte diesmal mehrmals gezogen auf jeden Fall und es gibt gar keine moralischen Bedenken einfach.
Er erklärt es doch auch nochmal. Verboten ist für Detektive immer noch interessant.
Ja, genau. Deswegen gelten dann die Gesetze nicht, ist klar.
Ist so. Also, bei
Bashi, aber die ist eine Diebin.
Die ist mir natürlich suspekt, aber auch nur, weil ich Hintergrundinformationen habe, die ihr nicht habt.
Siehste? Selbst Götz sagt, es ist sie
suspekt. Ja, so. Aus anderen Gründen.
Ja.
So, aber lass uns doch weiterziehen.
Ja, lass weitermachen.
So, Michael möchte ja die drei Fragezeichen aufspüren und geht dann auch zum Gebrauchtwarenzentrum bzw. Schrottplatz. Beide Begriffe werden genannt. Er geht auf die Zentrale zu und begrüßt die Jungs. Und ich dachte, es sollte doch total versteckt sein. Warum ging das so schnell? Und Peter ist auch erstaunt, wie er da reingekommen ist. Und Just klärt auch auf, dass er Tunnel 2 wohl nicht bewältigen konnte. Was im Ende egal ist, weil er ist offensichtlich das erste Mal dort und findet sofort die Zentrale der Jungs.
Ja, aber weißt du warum? Du bist gerade so, also das ist doch super geil, weil wir die Fälle bis jetzt sozusagen der drei Fragezeichen schon kennen und Michael kennt sie auch und deswegen weiß er, wo er anfangen muss, die zu suchen. Ist das nicht der Hammer?
Hammer.
Ich finde das super. Also wenn ich die drei Fragezeichen besuche, wüsste ich ja, wo ich suche.
Genau, er hat einen Brieffreund in Rocky Beach, beziehungsweise so in der Umgebung von Rocky Beach, der relativ viel Hintergrundwissen halt zu den drei Fragezeichen hat, die er ihm dann mitgeteilt hat in seinen Briefen. Und mit diesen rudimentären Kenntnissen, die er hat, kann er halt sich unbemerkt auf dem Schrottplatz beziehungsweise dem Gebrauchtwagencenter bewegen, weil er halt auch die Außeneingänge, das grüne Tor in dem Fall, kennt und halt auch findet. Und er geht dann halt auch durch den Tunnel 2 durch, was im Prinzip so, ne, also unter dem Wohnwagen geht eine Wellblechröhre lang und auf dem Boden ist eine Falltür und dann geht die Wellblechröhre halt zu der Falltür hoch. Aber da haben die drei Fragezeichen wohl so eine Alarmanlage eingebaut, wo dann halt ein Haufen Geröll auf ihn drauf fällt und da ist das Foto, was ich euch am Anfang gezeigt habe, ist da drauf. Also wo die Falltür aufgeht, weil es halt einen Haufen Lärm gab und die drei Fragezeichen auf ihn runtergucken. Also jetzt hier im Hörspiel gebe ich euch recht, hört man da gar nichts von. Er steht auf einmal in der Zentrale drin. Und ja. Also ich sag mal so, wenn wir drei jetzt bei Sven im Podcast-Studio sitzen und auf einmal kommt Michael rein und keiner von uns kennt den, also spätestens Sven wäre auf jeden Fall erstmal gerade.
Ich würde sagen, ist doch geil, der hat unseren Podcast gehört, ist doch cool.
Ja. Wenn wir in unserem Podcast erklären, wie man in unser Studio kommt, dann können die Fans natürlich auch kommen.
Ja, also wie geheim könnte das dann auch sein. Aber gut, da fehlen dann halt einfach die Hintergrundinfos, das fand ich etwas irritierend. Nun denn. Michael fragt sie an, ob sie nicht Bock haben auf den Fall der Villa Markels. Er hat ja auch schon zwei Verdächtige im Blick, den Rotbart und den Messermann, habe ich es mal genannt, also der Gärtner, vorher nicht so eine AfD-Spreche aufkommen lassen.
Und das Mädchen mit M, glaube ich, auch.
Ja, ich weiß nicht, ob er nur die beiden genannt hatte. Zumindest waren das jetzt die beiden, die ich mir hier notiert hatte.
Ich glaube tatsächlich, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass nur erstmal der Rotbart und der Gärtner benannt werden. Ja.
Also erstmal, was genau ist das Verbrechen? Das habe ich erstmal nicht gecheckt, aber er geht ja davon aus, dass dort eins entstehen wird, beziehungsweise dort eins begangen wird. Dann wird er aufgefordert, etwas von sich zu erzählen. Da erfahren wir als Hörende allerdings nichts, weil dann schon die Übergangsmusi, das ist eine neue Abkürzung, kommt. Und es geht weiter zum nächsten Abschnitt. Und zwar ist es dann so, dass der Michael sich aus dem Haus schleicht und er sich mit den drei Detektiven dann erstmal an der Villa treffen möchte. Und dort wird das erste Mal halt wieder eingebrochen durch ein offenes Fenster. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich offen war oder nur auf Kipp. Das reicht ja schon aus. Das wird ja schon als Einladung verstanden. Und da fand ich es halt bemerkenswert, dass nicht mal mehr der Versuch unternommen wird, das in irgendeiner Form zu relativieren oder zu legitimieren.
Stopp mal, du weißt, wie US-amerikanische Fenster aussehen?
Habe ich jetzt nicht direkt vor Augen.
Diese Hochschiebedinger, wo du einfach nur drunter gehst und schiebst sie einfach
das
hoch.
Das ist mit Kipp dann gemeint. Okay, ich dachte, das wäre dann halt auch so angelehnt.
Nee, es gibt keinen Kipp.
Ist nur ein bisschen auf.
Aber haben die nicht was von einem Fenster auf Kipp oder so auch mal erzählt zu einem späteren Zeitpunkt? Können wir später vielleicht nochmal zu.
Ja, vielleicht ist das dann die deutsche Übersetzung.
Naja, trotzdem sollte er da nicht einsteigen.
Fanden schließlich ein offenes Fenster und stiegen ein. Vorsichtig tasten sie sich durch die Korridore. Sie haben ein offenes Fenster gefunden.
Na gut, das ist natürlich eine Einladung. In der Villa selbst sehen sie dann auch den Sarg und soll ein grässliches Stöhnen zu hören sein, wenn der Mond drauf scheint. Das hat Bob dann erwähnt an dieser Stelle. Etwas, was ich glaube, überhaupt nicht mehr zur Geltung kommt. Dieses ganze Gruselkomponente. Sie merken aber, dass irgendjemand mit einem Schlapphut zugegen ist. Und dann ist er auch schon wieder weg. Sie gehen hinterher, um zu sehen, wer es war. Können es aber nicht erkennen. Er fährt mit dem Auto weg. Justus glaubt jetzt auch, dass sich da etwas tun wird und sie deswegen das weiter unter Beobachtung halten sollen. Es ist der nächste Morgen. Michaels Eltern haben nichts mitbekommen, also dass er nachts das Haus verlassen hat. Sie sitzen am Frühstückstisch und wir hören eine Meldung im Fernseher. Und zwar geht es dort um die Villa Markels. Dort wird ein Mann interviewt, Edward Brackmann, wie wir später erfahren werden, der sagt, dass lautes Gepolter zu hören war. Die Alarmanlage ging an und der Mann konnte nicht richtig erkannt werden. Nahm eine Porzellanvase mit und irgendein Komplize müsste ebenfalls involviert sein. Was erstmal merkwürdig klingt, weil wir zumindest als Hörende nichts von all dem mitgekriegt haben, was später auch nochmal thematisiert wird. Der Vater schlägt vor, dass er an den Strand gehen. Wetter wird ja wohl wieder super, wie es da anscheinend immer der Fall ist, weil er schon den Wetterbericht vorwegnimmt. Michael will allerdings nochmal in die Stadt, sagt er, statt mit seinen Eltern in den Strand. Er fährt dann natürlich wieder zum Schrottplatz. Und
ich würde gerne mal zwischengehen. Mhm. Zwei Sachen. Ich hätte verschwören können, dass du auf den Satz, wenn das für Papa okay ist, dass er den Fernseher lauter machen kann, dass du darauf eingehst, bist du nicht. Mhm. Wollte ich an der Stelle mal ganz kurz erwähnt haben. Aber hast du die Stimme von Mr. Cross erkannt?
Oh, yo.
Nein, ich habe es mir, glaube ich, irgendwo nochmal aufgeschrieben, weil die mir irgendwie bekannt vorkam und ich weiß nicht, ob es nicht Michael Keaton...
Ist das Traumschiff?
Na okay, das bin ich nicht so...
Horst Naumann ist das, Arzt vom Traumschiff. Auch finde ich ein begnadeter Sprecher, eine sehr, sehr schöne Stimme. Auch Mrs. Cross, haben wir auch noch gar nicht gesagt, auch eine sehr gute Sprecherin, Marianne Kehlau.
Marianne Kehlau, ja, die, kannst du mal gucken, die hat doch auch mal Peters Mutter gesprochen, oder nicht?
Mrs. Shaw, unsichtbarer Gegner.
Ja, genau. Was da ein Sprecher noch ist, ist mir gerade noch aufgefallen, als du das angesprochen hast. Der Nachrichtensprecher, den wir da hören, der quasi das Ganze halt erzählt, ist Kommissar Reynolds. Also da schon nicht mehr, weil in dem Hörspiel kommt er nicht vor. Und in der nächsten Folge wird tatsächlich Sven und mein Kommissar Reynolds kommen. So viel kann ich schon mal sagen, aber Günther Flesch als vorher Kommissar Reynolds war nur in 2-3 Folgen oder sowas, aber im Automader, im heimlichen Hehler und jetzt ist er da der Nachrichtensprecher.
Ich bin auch schon wieder was ganz Großes mehr auf der Spur, Leute. Nachrichtensprecher steht Günther Flesch, habe ich auch so im Fandome, Grüße gehen raus, aber in meiner Kassette steht Karl Walter Dies mit IE. Und Doppel-S.
Nee, ich bin mir trotzdem ganz sicher, dass das...
Mache ich gerne ein Foto von, fertig ist hier in meiner, steht er als Nachrichtensprecher.
Siehst du? Ich sehe es. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es von der Stimme her Günther Flesch war. Bin ich mir ganz sicher, weil Karl-Walter Dies würde ich auch erkennen. Der ist nämlich der Man at Arms in den Masters of the Universe Hörspielen.
Okay, gut. Ist eine Diskrepanz, ist mir gerade aufgefallen.
Es kann sein, dass tatsächlich... da eine Neuaufnahme stattfand. Ich habe nämlich jetzt letztens im Bobcast gehört, warum teilweise halt andere Sprecher stattfanden. Also wir hatten das ja beim Automader, dass Onkel Titus eine neue Stimme gekriegt hat, weil Andreas Beuermann halt nicht da war, anscheinend, als damals der Automader aufgenommen wurde, wo der anders vertont war. Und er halt in der neuen Fassung, die man auf Spotify und anderen Streaming-Plattformen auch hören kann, tatsächlich auch wieder von Andreas Beuermann gesprochen wird. Und zwar liegt es daran, dass als die Hörspiele digitalisiert wurden, die ganzen Bänder, die lagen halt oben im Studio Körting, lagen die halt auf dem Dachboden und die wurden da drunter geholt und wurden dann nach und nach digitalisiert. Und manche, weil da ja unter dem Dachboden eine relativ hohe Hitze im Sommer besteht, manche sind halt unwiederbringlich zerstört worden.
Ach, krass, okay.
Und manche konnten halt so rekonstruiert werden und bei manchen musste halt dann der komplette Sprechtake neu aufgenommen werden. Und sowas kann da auch sein. Ich weiß halt nur gar nicht, ob Günther Flesch Ende der 80er, doch, da muss er ja noch gelebt haben. Ich weiß gar nicht, warum der aufgehört hat, Kommissar Reynolds zu sein. Keine Ahnung.
Checkt doch da draußen mal eure Kassetten und checkt mal, was bei euch drin steht und schreibt uns mal über die normalen Kanäle, ihr wisst Bescheid, Abwarter 2. Bis dahin, Roman.
Bis dahin, schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Nein, warte. Hast du die mit roter Kassettenhülle?
Nein, Mann, ich habe die rote Kassettenhülle, ich habe die weiße Kassette verschraubt.
Okay, weil ich habe nämlich eine schwarze Kassette davon und die müsste noch bei meinen Eltern liegen. Ich gucke selber auch mal
nach. Check das bitte auch mal nach.
Ich werde mit gutem Beispiel vorangehen.
Und wie gesagt, natürlich alle da draußen. Ja. Christian, du bist gemeint. Schreibt uns, was steht bei euch in der Kassette drin beim Nachrichtensprecher beim weinenden Sarg. So, jetzt aber Roman, Nachrichtensprecher. So, hol uns ab.
Nachrichtensprecher, genau. Michael fährt zum Schrottplatz. Er ist ja von zu Hause dann weggegangen, hat sich davon geschlichen, ist nicht mit seinen Eltern an den Strand gefahren. Und die Jungs haben auch mitbekommen, dass dort eingebrochen wurde, beziehungsweise im Fernsehen dazu berichtet wurde. Edward Brackmann, eine Art Hausmeister, redete mit dem Fernsehen.
Nein, der Verwalter.
Ja, Ist doch eine Art Hausmeister.
Nee, ein Hausmeister ist ja...
Ich sag nicht Hausmeister, sondern eine Art Hausmeister. Ja, ja. Der kümmert sich da um alles.
Naja, also ein Hausmeister ist ja jemand, der Sachen repariert und der es instand hält. Und ein Verwalter ist ja jemand, der im Prinzip Schreibtischarbeiten erledigt.
Jesus, Edward Brackmann, Ende.
Justus sagt es halt auch. Justus sagt auch, also der Hausmeister oder Verwalter oder wie er sich schimpft. Also Punkt, alles gut.
Aber das ist übrigens der nächste, wo mich das halt irgendwie angetriggert hat, wo ich über dieses Michael-Michael-Prinzip nachgedacht habe. Er wird wohl nicht Brackmann heißen.
Brackmann?
Wahrscheinlich Brackmann. Also ich gucke nochmal ins Buch, ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Original Brackmann hieß.
Brackmann.
Ja, er heißt im Original, ich habe hier gerade durch Zufall die richtige Seite aufgeschlagen, er heißt Brackmann im Originalbuch.
Okay, also es waren weder Gepolter noch die Alarmanlage zu hören. Warum lügt Edward, ist dann die Frage, die im Raum steht. Justus will erstmal Infos zu allen potenziellen Verdächtigen haben. Und das ist natürlich ein Job für Bob, der damit in die Recherche geht. Und Michael will mit ihm mit, um da mal einen echten Rechercheur am Werk zu sehen. Und für Bob geht das auch klar. Bob übrigens, wie ich finde, der einzig Nette irgendwie in dieser Folge, muss ich sagen.
Der ihm sozusagen vertraut und ihm zugewandt ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass Justus und Peter, der steht einfach in der Dingens, in der Zentrale, der weiß Sachen über die, sind noch ein bisschen, also es wirkt wirklich so, das sagst du wirklich gut, finde ich gut rausgestellt. Bob ist der Einzige, der wirklich immer, jetzt hau mal Infos raus oder ja komm Michael, ich nehme mich mit, finde ich spürbar,
Nee, aber dieses Michael, hau mal Infos raus, das war ja eben schon. Ne? Also ich finde, das ist schon so eine sehr diplomatische Art und Weise rauszufinden, wen habe ich hier eigentlich vor mir. Ne? Also er will ja sofort los, er will ja im Prinzip sofort so an den Fall ran, weil er ist da was Großem auf der Spur und die drei, die setzen sich dann hin, so, ne? Nehmen ihn erstmal so ernst.
Ja, genau, danke, ernst nehmen sie ihn,
Genau, sie nehmen ihn ernst, aber ich finde schon, dass das halt so eine sehr charmante Art und Weise ist, erstmal rauszufinden, was will der eigentlich und ist da überhaupt was dran, bevor wir überhaupt losgehen. Also da geht ja die Übergang.
Vertrauen muss ich aufbauen, klar, natürlich.
Genau, und da finde ich das dann eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, Roman hat das als Negativpunkt hier angebracht, dass da dann diese Übergangsmelodie kommt, weil ich meine, es interessiert uns doch auch nicht, was mit Michael ist.
Also mich hätte so eine Nebenfigur schon interessiert, aber jetzt weiß ich ja, wir sind die Nebenfigur. Von daher finde ich es dann okay, wenn er ein paar Worte zu sich gesagt hätte. Aber gut, wir werden das Verhalten von Peter und Justus auch gleich nochmal etwas genauer beleuchten können. Erstmal sind wir in der Bücherei. Michael bestaunt Bobs Skills und er ist total beeindruckt, wie er mit dem Computer umgehen kann, der im Übrigen saunervige Geräusche macht. Und ich bin froh, dass Computer heute nicht mehr solche Geräusche machen, weil ich wahnsinnig werden würde bei der Arbeit. Der Sarg ist über 100 Jahre alt. Markus hat ihn gekauft, da war der schon ungefähr 50 Jahre alt. Und der Sarg sollte nach seinem Tod zur Schau gestellt werden, was ja nicht immer der Fall war. Was auch noch ein großes Mysterium ist, was die Folge durchzieht. Michael sieht auf einmal den Rotbart wieder, und zwar in der Bibliothek, und er verfolgt ihn und Bob sagt ihm, er soll zumindest das Kennzeichen aufschreiben oder sich merken, und das schafft er auch, damit sie dann eben die Identität des Rotbarts klären können. Dann geht's erstmal zurück in die Zentrale.
Witziger kleiner Einwurf, im Buch sind das zwei Rotbärte tatsächlich, und zwar verfolgen sie erstmal den einen Rotbart, der sich dann in einem Diner mit seinem Zwillingsbruder trifft. Weil dann kommt auf einmal ein Typ raus, der halt total gleich aussieht. Und auf einmal sind sie sich nicht mehr sicher, wer war denn jetzt eigentlich derjenige, der gestern in der Villa war. Da ist dann halt die Qual der Wahl. Und ich glaube, sie teilen sich dann tatsächlich auf. Und Michael verfolgt halt den einen Rotbart und Bob den anderen. Und es kommt dann zu einer Kindesentführung. Weil Michaels Rotbart ist getrennt von seiner Ex-Partnerin, Ex-Frau, das weiß ich jetzt, das wird da glaube ich gar nicht so dargestellt, wahrscheinlich zu der Zeit Ex-Frau, die ihm halt seine Tochter vorenthält. Und er holt dann seine Tochter von der Schule ab, hat sich vorher einen Mietwagen geholt und möchte dann seine Tochter außer Landes bringen. Die ist im Prinzip aber auch eigentlich gar nicht ängstlich dabei, also die freut sich eher darüber, dass sie eigentlich mehr Zeit halt mit ihrem Vater verbringen kann. Das Ding ist halt, dass Michael hinten auf der Rückbank von diesem Mietwagen sitzt, weil er sich da reingesneakt hat.
Entschuldigung, du sagst Michael, das sind ja dann wir im Endeffekt im Buch.
Genau, und also dieser Strang ist halt zu Recht, wie ich finde, im Hörspiel rausgenommen worden, weil das halt im Prinzip auch so ein Dead End ist im Buch. Also nein, es ist schon tatsächlich wichtig, nur das Dead End ist, man kann halt quasi sich bemerkbar machen auf der Rückbank, weil man gehört, oh Gott, es geht jetzt hier außer Landes, ich muss mich mal irgendwie hier, ich muss mal Hallo sagen. Und dann ist es so, du bist der Einzige, der nicht angeschnallt ist, dann machst du dich bemerkbar, dann gibt es halt eine Vollbremsung, du fliegst durch die Frontscheibe.
Okay, geil.
Glaube ich. Wenn ich das, also ich hab's nur überflogen. Irgendwie sowas in der Art oder auf jeden Fall ist das halt so ein Ende. Und es geht dann darum, dass irgendwann muss das Mädchen aufs Klo, es wird kurz gehalten, Michael steigt dann, oder wir steigen dann aus dem Auto raus, rufen dann bei Justus an, der schickt, glaube ich, irgendwen vorbei. Ich weiß gar nicht, ob Patrick und Kenneth...
Mortem?
Nee, ich glaube Patrick und Kenneth beide.
Okay.
Und der andere Fall, der löst sich dann dadurch auf, dass quasi der Schwiegervater, also der Opa des Mädchens, durch Zufall an der Autobahnraststätte ist, wo das Mädchen halt aufs Klo gehen muss. Und der ruft dann die Polizei und dann hat das Ganze überhaupt gar keine Bewandtnis mehr.
Okay.
Sie müssen halt hinter dem anderen her. Und das recherchieren sie doch jetzt im Hörspiel in der Zentrale, ne? Wer der andere ist und wo der herkommt.
Ja, also beziehungsweise wer der eine ist, ne? Wir haben ja den einen Rotpattern nur. Ja.
Ja.
Richtig. Sind erstmal zurück in der Zentrale, fahren was über Grady Markles. Er ist der Enkel von Jonathan Markles und kehrte nach dem Tod von Jonathan zurück und lebt jetzt mit Bregman zusammen in der Villa. Will ich dann immer noch wissen, wer ist der Dieb und warum hat sich Jonathan umentschieden? Also da kommen wir auf das Sargthema, weil eigentlich wollte er ursprünglich in diesem Sarg beerdigt werden und irgendwann halt nicht mehr sollte der ausgestellt werden. Warum? Diese Frage wird uns wirklich bis zum Ende des Hörspiels immer wieder begleiten und ist dann nachher auch irgendwie wichtig. Konnte ich über weite Teile wenig nachvollziehen.
Stopp. Wieso konntest du das denn nicht nachvollziehen? Also wir haben doch jetzt mehrfach jetzt schon erfahren, dass das irgendwas Besonderes mit diesem Sarg auf sich hat, auch im Testament.
Ja, es hat was Besonderes mit dem Sarg auf sich.
Okay.
Ja.
Gut, okay.
Alles gut. Ich fand nur, die Frage wurde ein bisschen zu sehr gestresst für mein Empfinden.
Okay.
Justus stutzt Peter zurecht, der einfach nur den Dieb fangen will und er mehr oder weniger als naiver Trottel bezeichnet wird, nur dass Justus halt sehr viel blumiger ausdrückt das Ganze und es ihr einfach um viel mehr geht, als einfach nur den Dieb zu fangen und halt auch alles zu verstehen drumherum und so weiter. Wir wollen jetzt erstmal zunächst mit Barney Sawyer sprechen. Das ist der Journalist, der den Artikel verfasst hat, wo sie die ganzen Infos her haben. Des Weiteren wissen wir jetzt auch, wer der Rothaarige ist. Das ist Humphrey Russing, ein Kunst- und Antiquitätenhändler. Oder er hat sogar eine Kunst- und Antiquitätenhandlung. Was an sich erstmal sehr verdächtig ist natürlich, mit fehlenden Vasen und so weiter. Alles gut. Michael wirft dann ein, dass man ja mit einem Stück Trödel zu Russing kommen könnte, um das bewerten zu lassen, um so erstmal ins Gespräch zu kommen und sich da ein bisschen umzuschauen. Peter entgegnet an der Stelle entgeistert Schrott-Trödel. Wobei man anmerken muss, niemand hat Schrott gesagt. Das hat Peter selbst reingebracht.
Ein Stück Trödel hat er gesagt. Ein Stück Trödel vom Schrottplatz.
Mhm. Er hat da gesagt, ein Stück Trödel.
Damit ist das Wort Schrott gefallen.
Ja.
Ja.
Der Sprecher bezeichnet das ständig als Schrottplatz.
Ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass es das Gebrauchtwarencenter gibt, wo halt heile Sachen verkauft werden. Und dann gibt es noch den Bereich, wo auch die Zentrale der Fragezeichen steht. Und das ist der Schrottplatz des Gebrauchtwarencenters.
Ich weiß, ich habe ja nämlich auch den Punkt geschrieben, das erinnert mich an endlose und anstrengende Diskussionen, die wir hier auch in dieser Runde immer geführt haben.
Naja, aber also ich gebe dir aber recht, Roman. Wir haben direkt zum Anfang, Michael auf das Gelände kommt, wird auch wieder Schrottplatz gesagt. Und natürlich gibt es die Unterscheidung, aber das ist natürlich wirklich für Leute, die das frisch hören, natürlich irgendwie alles Schrottplatz. Und deswegen, hier steht es gerade, plötzlich hatte Michael Glück, er spürte das Gebrauchtwarencenter von Titus Jonas auf. Er hatte gehört, dass fast alle Abenteuer der drei Fragezeichen von diesem Schrottplatz aus ihren Anfang nahmen. Also, es ist das Gebrauchtwarencenter und du hast es auch mal erklärt, die Unterteilung. Aber der Erzähler, und das muss man ja nehmen aus dem Hörspiel, sagt halt, dass von diesem Schrottplatz, und das ist explizit jetzt hier in dieser Folge, nochmal drauf hinweist.
Ja, also ich finde, Peter schneidet da ein bisschen zu sehr auf. Er sagt, wir handeln mit Gebrauchtwaren, Kunstgegenständen und Antiquitäten. Ich finde, da sollte man nicht so seine Rolle übertreiben. Und hauptsächlich ist er ja auch den Trödelbegriff. Und
also im Buch sagt das tatsächlich Justus, weil Justus wäre auch der Einzige, der wo es einen Sinn machen würde, weil Peter handelt damit nicht. Mhm. Justus ja schon. Ja.
Ja, richtig. Das kommt ja noch dazu. Mhm. Justus wirft ja auch noch ein, merkt ihr das gefälligst, Banause. Also ich finde, die kommen da nicht besonders sympathisch weg in dieser Folge, Peter und Justus. Ich habe ja mittlerweile kein Hass mehr gegen Justus. Das ist ja irgendwann irgendwas anderes aufgegangen. Gleichgültigkeit, Akzeptanz, ich weiß es nicht genau, aber in dieser Folge hat er...
Die sieben Phasen der Trauer und du bist ja schon...
In dieser Folge hat er wieder alles gegeben, um an diesem Bild zu rütteln. Bob findet die Idee hingegen super und da habe ich noch zugeschrieben. Und ich finde Bob super, weil es der einzige Freundliche ist, der auch ein bisschen positiv da ist und nicht so einer wie Peter, der völlig seine Rolle da übertreibt. Was nicht mal seine Rolle ist, also bitte. Bob fand dann auch eine Vase, mit der sie zu Russell gehen. Und der Rotbart habe ich ihn hier noch genannt.
Schau mal, es ist aber das erste Mal, dass so das überhaupt thematisiert wird jetzt in den Hörspielen. Das heißt, du bist jetzt auch dabei, aber vorher gab es halt nie diese Unterteilung oder es gab nie halt diese, wir haben hier keinen Schrott, wir haben hier Gebrauchtwaren, wir sind hier nicht irgendwie der letzte Ratz, sondern dass man das schon ernst nimmt.
Aber die haben ja sowohl als auch, oder nicht?
Naja, aber das ist das erste Mal, dass für dich das benannt wird in den Hörspielen, das meine ich.
Ja, das war ein großer Moment.
Vorher gab es da nie eine Unterteilung. Also es wird auch im Buch quasi darauf hingewiesen. Oder ist das im nächsten Buch? Nicht, dass ich die jetzt durcheinander bringe. Egal, in einem, entweder in diesem oder im nächsten Hörspiel wird halt auch darauf hingewiesen.
Oder in einem anderen.
Nee, ich bin mir schon sicher, dass es eins der beiden ist. Wird darauf hingewiesen, dass Justus damals das Ganze umbenannt haben wollte, weil er sonst um die Reputation von Titus Gebrauchtwarenhandel besorgt war. Deswegen wollte er, dass es Gebrauchtwarenhandel benannt wird und nicht, ich müsste nochmal nachgucken, wie es heißt. Mhm. Beim nächsten Mal reiche ich das nach.
Ah, mit diesem ganzen Schrottding machen die doch bestimmt auch Kohle.
Nein, also das Schrottding ist tatsächlich dazu da, um halt Sachen zu reparieren. Damit verdienen sich die drei Fragezeichen ja auch tatsächlich ihr Geld. Unter anderem neben dem Abladen von neu angekommenen Waren auf den Schrottplatz oder auf das Gebrauchtwarencenter.
Aha, Schrottplatz. Aber damit eine Verbindung gebracht werden, möchte man nicht. So.
Kurz ist nochmal Insiderwissen, was es nur in den Spielen gibt. Ich weiß gar nicht, Windows 95, 98 oder was sie laufen. Da hast du genau diese Szene, so ein Fließband und musst sozusagen den guten Schrott von dem schlechten Schrott trennen. Also hast du so ein Fließband und das läuft dann alles in so eine Presse rein. Also,
genau. Ja. Aber da auch nochmal, Roman. Es gibt Dinge, die halt auf in das Gebrauchtwarencenter kommen und es gibt Dinge, die auf den Schrottplatz kommen. Und auf den Schrottplatz kommen halt.
Ja, aber er soll nicht so tun, als hätte er überhaupt nichts damit zu tun. Also, das finde ich halt ein bisschen drüber. Das ist doch nur mein Punkt.
Es wird aber nicht mit Schrott gehandelt.
Ja, okay. Sind Ersatzteile.
Gut. Dann sind wir jetzt alle happy und können fortfahren. Gut. Bob fand nämlich eine Vase.
Justus.
Vermutlich im Gebrauchtareal. Ich hab. Was, Justus?
Ja.
Ich dachte, Bob war es.
Nein. Naja. Im Buch ist es übrigens ein Clown. Ein Porzellan-Clown.
Okay. Ist der auch $200 wert?
Ja.
Ah, okay. Weil der Rotbart bietet erstmal nur $20 für die Vase. Muss dann aber nochmal kurz weg. Die sind dann noch am Überlegen. Und dann kommt die Assistentin, guckt sich das an und sagt, das ist ein Unikat. Das ist ein Angelo Chiavi. Der ist mindestens $200 wert. Und sollen sich bloß nicht vom Chef abziehen lassen.
Okay. Kleines Klugscheißerwissen. Der Rossing sagt, es ist ein Unikum. Und dann sagt die Frau, das ist kein Unikum, das ist ein Unikat. Womit sie durchaus recht hat.
Dasselbe Wort, ne?
Es ist nicht dasselbe Wort. Es ist, im Prinzip hat es die gleiche Bedeutung, nur wenn es ein Gegenstand ist, benutzt man das Wort Unikat. Wenn es eine Person ist, benutzt man das Wort Unikum.
Beim Clown würde es Sinn machen, weil es dann ja sozusagen eine Gegenstandsperson ist?
Nee, es macht überhaupt gar keinen Sinn.
Okay, also ist Beifall, okay, alles klar.
Und im Buch ist es so, dass das Telefon klingelt ja, er muss nach hinten und dann hörst du halt noch, wie er am Telefon sagt, ha, Eddie. Und dann bla 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 irgendwas. Und dann weist Hitchcock noch darauf hin, wer wohl dieser Eddie ist.
Bregman.
Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ja, aber das ja. Das hast du im Hörspiel halt nicht. Das fand ich im Buch halt ganz cool.
Das fehlt.
Ja finde ich. Unikum, Unikat ist letztlich auch egal. Weil Peter macht die Vase kaputt. Oder sie geht kaputt. Ich weiß gar nicht, ob er es absichtlich getan hat.
$200 im Eimer.
Ja, so war das dann. Ja, da gibt es wohl nichts mehr zu holen. Deswegen gehen sie erstmal zur Redaktion, um da wieder mit Sawyer zu sprechen. Da fragen sich erstmal, warum die Änderung von dem Sarg? Und,
nein. Warum er sich nicht im Sarg beerdigen lassen hat.
Genau, also wollte er ja ursprünglich. Ne? Und warum wollte er nicht? Woher der Sinneswandel?
Genau.
Das ewige Motiv hier. Und Markus hat wohl damals Bregman aufgenommen. Er war wohl recht krank, der Markus. Und Bregman hat sich da ein bisschen so um alles gekümmert. Ich weiß gar nicht, ob ihm selbst auch, aber auch ums Haus und so weiter. Es ergibt sich aber trotzdem immer noch keine Lösung, warum er sich jetzt nicht mehr im Sarg begraben lassen wollte. Scheint aber halt ein sehr wichtiger Punkt zu sein, für Justus eben auch. Für mich als Noob erstmal nicht ersichtlich. Fühle ich nicht, habe ich hier geschrieben, wird aber halt immer wieder...
Nein. Also,
der... Du kannst doch meine Gefühle nicht absprechen.
Doch.
Nein, das stimmt nicht. Ich weiß, was du
ja. Ich kenne dich besser. Barney Sawyer sagt ja, dass kurz vor seinem Tod... Mr. Markles ihm halt Instruktionen gegeben hat, wie er halt möchte, dass nach
seinem... Ja, ein Zettel in Hand.
Ja, ne? Pass auf. Aber da gibt's auch eine Erklärung zu. Und zwar im Buch ist es so, also das wird auch im Hörspiel angerissen, dass Brackmann Markles halt abgeschirmt hat am Ende des Lebens. Also dafür gesorgt hat, dass halt von außen niemand mehr an diesen Mann rankam.
Beim Hörspiel auch raus.
Ja, und der Herr Sawyer, Barney Sawyer, ist dann halt ins Haus eingebrochen. Ist wohl gang und gäbe. Und er hatte halt gewartet, bis Edward Brackmann halt einkaufen gefahren ist, also aus dem Haus raus war, hat sich dann Zutritt verschafft und hat dann dort halt Mr. Jonathan Douglas Markles angetroffen, der gerade dabei war, das Bild von dem Sarg zu malen. Und dann konnten sie halt noch ein paar Worte miteinander reden und dann hörte sie Geräusche halt im Hintergrund. Mr. Brackmann kam halt wieder zurück und dann wurde Mr. Markets wohl ganz hektisch, hat schnell ein paar Sachen auf ein Stück Papier geschrieben und hat ihm das zugesteckt. Und es war für Barney Sawyer klar ersichtlich, dass Markels halt nicht wollte, dass Brackmann was davon mitkriegt, dass es etwas ist, was quasi so hinter seinem Rücken laufen sollte. Ja, deswegen wurde das halt an den Reporter weitergegeben und halt über diesen Kanal, weil Mr. Markets halt keine andere Möglichkeit hatte, das nach draußen zu kommunizieren. Außer über Brackmann.
Finde ich, kommt im Hörspiel aber auch raus.
Ich habe das gerade bei Roman gehört, dass er das nicht so gekauft hat.
Ja, das tut mir leid, aber ich finde, das kommt schon raus, wenn er sagt, er hat was auf seinen Zettel gekritzelt und mir gegeben, dann kam auch schon Brackmann zurück und warf mich raus. Das war ja wirklich dann auch die Stelle, wo er dann so ein bisschen beschreibt, doch, das fühle ich. Und auch das, also der Brackmann passt die ganze Zeit auf ihn auf und auf diesem Zettel für einen fremden Reporter steht eine Verfügung drauf, wie dann alles zu sein hat.
Genau.
Das wirkt ja schon so ein bisschen, als ob er da irgendwie in so einem goldenen Käfig gelebt hat.
Ja, ich bin ganz bei dir, Sven, ich bin ganz bei dir.
Okay, gut, okay.
Ich bin überrascht. Okay, gut, wir sind erstmal zurück in der Villa Markles und diesmal zu regulären Öffnungszeiten, wir warten auf den Beginn der Führung. Just sieht sich
dieser Subton da immer bei, ne? Das ist Recherche. Da musst du halt auch mal über die Gesetzesmäßigkeiten ein bisschen drüber hinaus.
Klar. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ja.
Junior-Detektive, die sind von der Polizei, die haben so eine Marke auch. So, was weißt du doch?
Und die haben Schreiben. Ja, ich weiß.
Also
ich
kenne
auch den ganzen Scheiß. Und hast du die Visitenkarte schon gesehen? Richtig krass.
Nee, die Visitenkarte wird tatsächlich in diesem ganzen Hörspiel, glaube ich, nicht einmal vorgelesen. Sie wird zweimal vergeben.
Doch.
Sie wird zweimal vergeben, aber nie ganz vorgelesen.
Ach, na, stimmt, du hast recht. Weil Michael am Anfang sie vorstellt. Michael beschreibt Justus Jonas, sagt er am Anfang. Das heißt, ja, die wird nicht vorgelesen, aber wir haben die Instruktion ja schon von Michael bekommen, was ja immer die Aufgabe der Karte so ein bisschen sein soll.
Das stimmt, aber ich möchte einmal kurz im Buch vorlesen, wie Justus quasi die beiden dazu animiert, das erste Mal in die Villa Markles einzubrechen. Klingt interessant, was du da erzählst. Na, wandte er sich an Bob und Peter, hättet ihr Lust? Heute Abend haben wir nichts Besonderes vor. Die beiden waren einverstanden.
Ja, das ist ein Hobby.
Also ich würde sagen, nicht anders sind wir damals ins Freibad gegangen. Also nachts.
Stimmt. Ja, aber ich finde...
Aber mir war ja schon klar, dass man was Strafwürdiges tut.
Ja, das wird, glaube ich, auch nochmal irgendwann thematisiert. Aber dass halt ein Detektiv manchmal halt Maßnahmen ergreifen muss, um halt... irgendwie
manchmal
weiterzukommen.
Find ich gut.
Naja, aber
das wäre ja so eine Art der Relativierung, die hier überhaupt nicht stattfindet.
Ich finde aber auch tatsächlich, dass in vorhergehenden Büchern und auch vorhergehenden Folgen das schon mal thematisiert wurde und dass es halt immer auch so ein bisschen das Korrektiv gab, die dann nochmal darauf hingewiesen haben, dass es ja illegal ist, was sie tun. Aber hier ist das absolut null da.
Genau, das ist mein Punkt, ja.
Ja.
Und es wird ja gleich noch auf die Spitze getrieben, wenn da Betreten verboten steht, was ja von Michael auch gelesen wird und anerkannt wird. Und Justus dann ja, wie eben schon gesagt, dann sagt, das kann uns nicht aufhalten, das ist sogar noch interessant.
Ich hatte heute übrigens hier so eine Situation, ich möchte das mal kurz, also wie deutsch kann man sein, würde ich es mal gerade nennen. Und zwar gibt es hier in der Bierstube, also wo wir das letzte Mal oder vorletzte Mal hier einen Podcast aufgenommen haben, gibt es einen Notausgang. Also da passiert nichts, wenn man da rausgeht. Also es geht kein Alarm los. Es ist halt nur gerade um die Jahreszeit, wenn diese Tür auf ist, dann zieht es halt immer durch diesen ganzen Raum durch. Der ist sehr lang und auch nach hinten offen. So, das heißt, ich denke mal, aus diesen Gründen soll die Tür halt zu sein. Da steht halt ein Notausgang dran und man muss halt einmal kurz vorher rechts abbiegen und macht dann so einen 10 Meter Umweg, um dann halt nach draußen zu kommen. Und dann stand da heute eine Person an dieser Tür und ein Mitarbeiter sagte, das ist der Notausgang, da dürfen Sie nicht raus. Und dann kam die Antwort, da bin ich aber gestern auch rausgegangen. Und dann sagte er, aber das ist ein Notausgang. Und dann guckte die Person den Mitarbeiter an, drückte die Klinke runter, machte die Tür auf und ging nach draußen.
Habe ich gestern schon gemacht, mache ich heute auch.
Genau.
Ja, Gewohnheitsrecht jetzt im zweiten Mal. Ähnliche scheinen, also eine ähnliche juristische Auffassung oder so scheinen auch die drei Fragezeichen zu haben.
Ja, genau, das passte irgendwie gerade.
Aber jetzt mal können wir mal ganz, ich meine, ist ein Witz und ist ein Running Gag mittlerweile, aber die ganzen Detektivgeschichten gehen doch immer darauf, dass die Person sich in Areale bewegt, wo sie nicht rein darf, um Informationen zu bekommen, die eigentlich gar nicht für ihre Ohren bestimmt sind. Und seien wir ehrlich, ich sag mal Backstage, betreten verboten Sachen in der Captain's Kajüte und dann diesen typischen, oh, habe ich mich verlaufen? Wo ist denn die Toilette? So, und das ist ja wirklich immer wieder Thema. Jetzt ist es halt einfach Thema, dass es halt kleine Kinder sind. Aber
ja, wobei ich da noch was
sehe. Der Erfolg gibt ihnen recht. Der Erfolg gibt ihnen recht.
Das apropos sein. Der Erfolg gibt ihnen recht. Wo Roman der Erfolg meistens recht gibt, ist diese Kategorie.
Zwei Fragen an Roman.
Ja, und damit herzlich willkommen in der Kategorie, in der ich, und mein Name ist Götz Roman, zwei Fragen stellt, die sich im Prinzip im Groben und Ganzen um seinen Drei-Fragezeichen-Kosmos drehen. Also das heißt, im Prinzip aus allen Folgen, die Roman bisher gehört hat, sprich also alle Folgen, die wir besprochen haben, könnten jetzt gleich Fragen kommen, die Roman beantworten muss. Und als Grundlage, und da haben wir heute eine kleine Premiere, habe ich den seltsamen Kalender aus dem Jahr 2022, aber auch den seltsamen Kalender aus dem Jahr 2021, der mir so zugeflogen ist, damit ich auch mal wieder ein bisschen Variationsmöglichkeiten habe, weil Roman im Prinzip schon alle Fragen, die ihn betreffen könnten, aus dem alten Kalender abgegrast hat.
Da hättest du auch einfach wieder von vorne anfangen können, also wäre mir nicht aufgefallen.
Ja, aber unsere ZuhörerInnen, die müssen ja auch nochmal irgendwie die Möglichkeit haben, ein bisschen
die merken sich das.
Mitzuraten. Ja.
Die sind da aufmerksamer als ich, das stimmt.
Ja.
Guter Punkt.
Und ich weiß nicht, wir fangen jetzt einfach mal mit dem gewohnten Kalender an. Und zwar aus der Kategorie mysteriöse Decknamen. Diesen Fall kennst du nicht? Kein Wunder, denn unter diesem Namen gibt es ihn auch nicht. Weißt du, welche Akte wirklich gemeint ist, Roman? Die geraubte Meerjungfrau.
Die geraubte Meerjungfrau? Ach, das Problem ist ja, dass dieser Kosmos, von dem du eben gesprochen hast, immer größer wird. Und es mir auch zunehmend schwerfällt, einfach irgendwas daherzulabern, die Liste hier währenddessen durchzugehen, so zu tun, als wenn es mir irgendwie einfallen würde.
Ich kann dir da einen Tipp geben. Mhm. Und zwar hast du gesagt, dass du den englischen Originaltitel besser findest als den deutschen.
Oh, das habe ich, glaube ich, zu vielen gesagt.
Und der englische Originaltitel wäre im Prinzip die vermisste Meerjungfrau.
Die vermisste Meerjungfrau? Nee, tut mir leid.
Eieiei.
Da habe ich leider keine Antwort für euch. Das Riff der Haie, ich weiß es doch nicht.
Nein, es ist der heimliche Hehler.
Ah, okay. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Zu spät.
Zu spät.
Deutlich zu spät.
Kein Jingle für dich.
Ja. Aber vielleicht mit der nächsten Frage. Und zwar gehen wir jetzt in den seltsamen Kalender aus dem Jahr 2021, wo, ich dachte eigentlich, es geht einfach nahtlos so weiter, im Prinzip keine Fragen gestellt werden. Aber da gibt es die Kategorie Peters Dichtkunst.
Mhm. Die Freude ist groß.
Das heißt, ich werde jetzt ein Gedicht vorlesen und du wirst mir sagen, um welche Folge es geht.
Boah, na dann mal los.
Das traute Paar. Wir wollen mit Kenneth nach San Jose, doch daran hindert uns die Armee. Gezwungenermaßen sind wir Gast. Der Gastgeber schimpft ohne Unterlass. Wir lauschen präsidialen Stimmen, dann sehen wir des Himmels Glimmen. Für die Gastgeberin ist sofort klar, die ersehnte Rettung ist endlich da.
Ich kenne die Folge natürlich.
Kannst dich an die Szene aber erinnern, so wie du gerade reagiert hast, ne? Diese.
Ja, ich kann mich an die Szene erinnern, wo überall Militär war und
Straßensperrungen und sie wollen wegfahren.
Genau, war ja dann doch gar kein echtes Militär.
Ja, guck mal.
Aber welche Folge war das? Ach, ich bin ja schon den Namen so schlecht und dann noch in irgendwelchen ausgedachten Hörspieltiteln.
Machst du dir manchmal so Eselsbrücken oder so? Also zum Beispiel wie jetzt mit der Meerjungfrau, dass du dir manchmal so den englischen Titel oder?
Ich gehe ja nicht damit ran, dass irgendwas von diesen Informationen ja nochmal relevant werden könnte. Für genau dieses Segment hier.
Aber genau deswegen machen wir das doch, Roman.
Ja, ja. Ich bin ja selbst in der Folge überrascht, dass dieses Segment dann wiederkommt. Deswegen auch immer diese echte, tiefe Enttäuschung. Oh fuck, ey, was war das denn? So lange kann die, glaube ich, noch nicht her gewesen sein.
Dann bist du auf einem guten Weg.
Lies mal bitte nochmal den Namen. Vielleicht auch nochmal ein ganz guter Hinweis drin. Wo
die bedrohte Ranch.
Roman und Richt. Yeah!
Roman!
Boah, das fällt mir jetzt echt ein Stein vom Herzen gerade.
Das ist im Prinzip so die Reihenfolge, die ich immer gerne habe.
Wenn man im Wiki auf die bedrohte Ranch drauf geht, ne, dann kommt sofort Kenneth in ganz groß und blau. Hatte ich gleich gedacht, wenn du so durchklickst. Aber ja, schön. Den 50-50 Joker hast du.
Na, immerhin.
So, und ich würde sagen, mit dem Gefühl.
Okay, fahren wir weiter.
Weil du es bist.
Gott. Also, wir sind, wie gesagt, auf einem regulären Besuch in der Villa. Die Führung beginnt. Just sieht sich das Gemälde vom Sarg und der drei Totenköpfe an und Peter findet es wenig überraschend sehr gruselig. Margie, die Führerin, geht mit der ersten Gruppe los, um die Führung zu machen und die Boys haben natürlich etwas andere Pläne. Fragen sie, ob etwas Besonderes im Sarg ist. Michael sagt nein, weil er hat den Sarg bereits geöffnet. Das fand seine Mutter nicht cool. Was, ja huch, wie ungewöhnlich, du Freak. Natürlich ist es nicht cool, einfach einen Sarg zu öffnen.
Der farblose Junge.
Ja. Mhm, ja. Ja gut, also ich finde, das ist jetzt auch nicht irgendwie on character. Das passt dann irgendwie nicht. Also er verdächtigt halt alles und jeden, einen Sarg zu öffnen. Gut, wenn das irgendwie seine herausstechende Charaktereigenschaft sein soll, dann herzlichen Glückwunsch, Michael. Peter sieht eine Treppe, auf der steht, betreten verboten. Da waren wir ja eben schon mal bereits und Justus sagt dann eben, das ist für einen Detektiv eine Aufforderung. Also hoch da. Genauso eine Aufforderung wie halt eben gekippte Fenster. Also ich glaube, es hieß dann ja auch gekippte Fenster, weil es vermutlich im Deutschen dann irgendwie mehr Bezug hat zu gekippten als so hochgestellten.
Aber ich weiß nicht, habt ihr schon mal versucht, ein gekipptes Fenster aufzumachen?
Super schwierig.
Ja, ist wirklich schwierig.
Es geht im Prinzip nicht.
Du musst von oben reinkommen und du kannst im Endeffekt dann nur sozusagen irgendwas dagegen.
Du musst quer durch und also das kannst du, wenn du es dann irgendwie in eine Mittelposition kriegst, das Ding zum Aufmachen, wenn du da so schräg reingehst, dann kann es sein, dass es sich aufhängt, aber dann auch nur bei älteren Fenstern, dass es dann aufmachen kannst.
Wollte ich gerade sagen, bei den neuen geht das nämlich gar nicht mehr. Bei den neuen ist eine Kippsperre drin, das heißt, wenn du die, selbst wenn du das auf die Mitte packst, bleibt es in der Kippe. Ja. Du müsstest es zumachen, dann auf die Mitte machen und das ist halt unmöglich, weil du hast einen Arm da drin.
Na gut, aber wir schreiben die 80er.
Genau.
Da war das noch möglich, weiß ich.
In 80ern
war das noch möglich, aber trotzdem sauschwer.
Jeder hat zu jeder Zeit an jedem Ort geraucht, das war super. Ja. Gut, sie gehen an die Treppe hoch, jemand spielt Klavier, sie gehen dem Klang nach und klopfen an der Tür. Grady Markle sitzt am Piano, der Enkel von Jonathan Markles, wir erinnern uns. Und,
ganz kurz, Saloon-Musik, ne? Also da hatten sie irgendwo Saloon-Musik liegen und haben gesagt, da komm, spielen wir die ein. Also für mich ganz wirkt es wie Saloon.
Hatte was,
ja. Ja, genau, weil also es wird auch irgendwie von Jazzklang im Buch gesprochen. Das fühle ich überhaupt nicht. Absolut
okay,
nicht. Gut.
Okay, Entschuldigung, ganz kurzer Einwand.
Wir sprechen auf den Diebstahl der chinesischen Vase an und fragt auch, warum er nicht das Unternehmen seines Großvaters übernommen hat. Und er sagt aber, er war damals nicht so weit. Er wollte
Künstler
oder Journalist oder irgendwas werden und nicht einfach Erbe. Ich denke, darauf aufbauen kannst du doch all das machen und sehr, sehr viel entspannter. Als von einer Künstlergage oder sowas.
Ich glaube, du hast auch Verpflichtungen. Ich glaube, du hast da auch echt einige Verpflichtungen.
Ja, wahrscheinlich. Du musst die Leute da halt immer reinlassen und so gucken, dass keine Vasen verschwunden gehen und so und nicht alles kaputt geht.
Ich habe Bock drauf.
Die Führerin und so. Ich glaube, das ist überschaubar im Aufwand.
Nein. Also es ging ja auch nicht darum, einfach das Geld zu erben, sondern es ging ja darum, die Firma zu erben. Also die Tresorfirma.
Ja. Okay.
Die wollte er halt nicht übernehmen. Also weil sein Großvater hatte damals quasi die Kunst aufgegeben, um halt dieses Unternehmen zu führen. Und der hat das halt auch von seinem Enkelsohn erwartet. Da seine Tochter und halt ihr Mann, also quasi die Eltern von Grady, bei einem Autounfall ums Leben gekommen, über irgendwas auf jeden Fall ums Leben gekommen sind, ist es quasi der einzige Erbe, den er noch hat, also den einzigen verwandten Erben. Und da hat er sich das halt gewünscht und war dann halt enttäuscht. Und Grady ist im Buch tatsächlich Schriftsteller und wollte das halt nicht aufgeben.
Was aber auch erklärt, dass er Bachmann oder Bragman, dann im Endeffekt sozusagen als jemanden sieht, der vielleicht die Möglichkeit später hat, das weiterzuführen in seinem Namen.
Genau. Ja.
Er kam eben auch, um das Erbe anzutreten, aber er bekommt es erst nach dem Tod von Brackman, wie er sagt. Mhm. Die beiden können sich im Übrigen nicht leiden und Brackman glaubt übrigens auch noch, dass es ein Testament gibt, in dem er als Alleinerbe drinnen steht. Das wurde einfach schlicht noch nicht gefunden bei den ganzen Tresoren, die da überall versteckt sind. Wir reden so ein bisschen über das Motiv von Grady und ich glaube, er ist es selbst, der da sagt, Geldmangel. Aber er hat trotzdem die Vase nicht gestohlen. Er scheint da wirklich so aufrichtig daherzukommen, dass nicht mal Michael da irgendwie Verdacht schöpft und sagt, jo, der war es wohl nicht. Das ist ein anständiger Kerl. Wir fragen noch weiter, warum er den Sarg gemalt hat. Und es gibt ja noch ein Gemälde von dem Sarg. Ich weiß nicht, haben wir wahrscheinlich schon mal erwähnt. Er weiß allerdings nicht, warum er das gemalt hat, weil eigentlich hat er zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr gemalt. Das ist ja das, was du eben meintest, Götz, ne? Dass er diese Künstlerhistorie hat oder halt auch mal gemalt hat und das dann irgendwann mal sein lassen hat. Aber dafür ist er dann nochmal an die Leinwand zurückgekehrt. Sie gehen die Treppe wieder runter. Margie sitzt am Schreibtisch und durchwühlt Unterlagen und fühlt sich dabei ertappt.
Aha.
Es ist Brackmans Arbeitszimmer und sie sucht dort einen Brief an sich selbst. Aber das wird die halt nichts angehen. Womit sie, wie ich finde, komplett recht hat, die alten Schnüffelnasen.
Ja, also es wird im Buch dann nochmal ein bisschen ausgeschmückt, also dass sie halt dann erklärt, dass ein Besucher aus Mexiko ihr halt schöne Augen gemacht hat, dann nochmal wiederkam, ihr einen Brief gegeben hat und sie sich den halt in ihrer Arbeitszeit durchgelesen hat und Brackmann ihr den weggenommen hat und sie jetzt halt diesen Brief wieder haben will.
Also ich finde, ihr guckt beide da ganz klar aus einer Perspektive eines Erwachsenen. Das ist auch okay. Ihr seid alt, so. Vollkommen in Ordnung. Aber wenn man da aus
ja,
so einer...
Junge, Alter.
Oh, Junge. Aber nein, wirklich, ich finde wirklich, das ist so dieses typische, Erwachsene fühlen sich ertappt und dann sagen die, ach ihr, ihr kleinen Rotzbengel, dürft ihr auch gar nicht sein, so. Mhm. Und nein, Justus ist da was ganz Großes auf der Spur und ich bleibe dabei. So.
Also im Buch ist es tatsächlich so, dass das Büro komplett verdunkelt ist, die Jungs da reingehen und auf einmal Licht angemacht wird und Marty dann im dunklen Büro selbst das Licht angemacht hat und dann quasi im Dunkeln da wühlt. Also das ist alles viel suspekter.
Und sie fängt mit M an, ganz klar. Das ist doch alles, alle Indizien sprechen noch dafür.
Ja, ja, alle Indizien sprechen gegen sie. Und vor allem halt auch, und da den Punkt gebe ich dir im Hörspiel, Brackmann kommt ja jetzt ja auch gleich direkt rein und beschuldigt die drei Fragezeichen, diese Unordnung gemacht zu haben. Also und er guckt dann halt auch, ob das Geld noch da ist. Was aber eigentlich wieder dafür spricht, dass Margie nicht nach dem Geld gesucht hat, weil das Ding
unterbrochen wurde sie. Sie wurde unterbrochen von Justus.
Wir haben keinen bestätigten Diebstahl.
Ist meine Meinung. Ist richtig.
Sind da, ist die meine Kohle Meinung. Ist da. Margie hat nichts falsch gemacht.
Also vielleicht das Ganze mal so einmal anzureißen. Also im Buch ist es so, dass Margie erhebliche Schulden hat. Ich weiß gar nicht mehr, um was es genau ging. Wahrscheinlich auch irgendwas mit Glücksspiel.
Grady ja auch.
Grady, Glücksspiel?
Nee, Grady, Schulden.
Achso, nee, der hat keine Schulden.
Ja, der sitzt auf Geld und kommt nicht dran, so sagt er es ja.
Genau, so war das. Genau, aber die hat halt massive Schulden bei einem Kredithai, der sie dementsprechend unter Druck setzt, dass wenn sie halt bis Tag X halt ihre Schulden nicht bezahlt, dann wird ihrer Mutter was passieren. Und das ist auch der Grund, warum sie regelmäßig sich halt vom Dienst abmeldet. Also ich glaube, das ist auch einmal, dass die Tour nicht stattfindet, weil Margie nicht zum Dienst erschienen ist.
Nee, die Information haben wir nicht.
Später nicht, irgendwann mal, nee, dass einmal gesagt wird, dass sie heute nicht da ist. Deswegen, ist ja auch egal. Das passiert tatsächlich häufiger im Buch und das liegt daran, dass sie tatsächlich fertig ist mit Nerven. Also weil sie nicht weiß, wie sie das alles regeln soll, wie sie halt das dann das Geld kommen soll, weil ihrer Mutter sonst irgendwas passiert. Und da wird sie dann halt auch mal in so eine Spelunke, irgendeine Hafenkneipe in Rocky Beach verfolgt. Anscheinend gibt es halt auch tatsächlich so ein verruchtes Viertel, wo niemand hingeht, der nichts Unrechtes vorhat. Und dort belauschen die drei oder vier Detektive dann halt ein Gespräch, wo die Kneipe so verraucht, dass quasi keiner mitkriegt, dass sie minderjährig sind oder beziehungsweise es reicht auf jeden Fall die Zeit, um den Teil in Erfahrung zu bringen. Und dann ist dieser Strang im Buch auch schon vorbei. Also ich denke mal, das wird im englischen Buch dann auch irgendwie so ein Dead End sein, was dann einfach irgendwie von Leonore Puschert da verwurschtelt werden sollte. Ja, das wird da halt noch ein bisschen ausgeschmückter. Da kriegt man dann mit, was der Leidensweg von Margie ist. Und danach wird dann halt gesagt, ja, so, die wird halt aus den Gründen das Geld klauen, aber sie wird nichts mit den Einbrüchen zu tun haben.
Ist einfach der Charakter, kriegt noch mehr Tiefe, als er im Hörspiel überhaupt bekommt. Ne? Mhm.
Genau, sie sei halt nicht gerissen genug für derlei Kunstraub. Das wird aber im Hörspiel auch gesagt, ne? Dass sie wahrscheinlich nicht gerissen genug ist und deswegen...
Genau, Justus sagt, sie als Langfinger könnte er sich vorstellen, aber das andere wäre zu groß.
Ja, aber Brackmann kommt jetzt rein und
fragt, warum sie dort rumschnüffeln. Justus zeigt die Karte mit den drei Fragezeichen.
Genau.
Oder wo habe ich jetzt, ich wollte deinen Satz jetzt fortführen, als wenn wir hier schon in einer ewig langen Beziehung
wären. Ja, genau. Okay. Nee, genau. Und da sagt er ja auch die drei Detektive, drei Fragezeichen, aber er sagt halt nicht ihre Namen. Und hinterfragt das ein Fragezeichen nochmal.
Er sagt ja auch genau, dass die Fragezeichen für mangelhaftes Benehmen steht. Und da muss ich wieder an die drei Fragwürdigen denken. Und das hat mich einmal kurz amüsiert in dieser Folge.
Oh, ja. Nehmen wir auf die Haben-Seite. Ja. Sehr gut.
Das waren meine eigenen Gedanken, die mich amüsiert haben. Das ist, ich mache jetzt keine Vergleiche.
Inspiriert. Ja. Die Muse.
Ich bin meine eigene Muse. Ja. Wie ist der Einbrecher ins Haus gekommen, fragt Jus. Durch das Fenster natürlich, wie jeder übliche Möchtegern-Detektiv oder Dieb es halt so tun. Also es müssten halt irgendwelche Einbruchspuren oder sowas gewesen sein. Obwohl, ich weiß gar nicht, es wird gar nicht so dediziert auf die Einbruchspuren eingegangen, aber...
Er hat es aufgebrochen, ich habe Schäden am Fenster mittlerweile repariert.
Doch, stimmt, ne, genau, da ging er drauf ein, ja. Ich frage dann auch, wer der Begünstigte wäre bei einem Versicherungsfall und dazu möchte er sich nicht äußern.
Gute Frage aber.
Ja. Das stimmt.
Im Buch wird das tatsächlich auch benannt. Grady Markles hat eine Versicherung auf sämtliche Stücke im Haus abgeschlossen.
Okay, das wird ja den Verdacht nochmal in die Richtung lenken. Hätte man hier eigentlich mit einbringen können, um da noch so ein bisschen mit den Verdächtigen spielen zu können, wie ich finde.
Aber naja, aber ich finde, dass das Hörspiel ist mehr versucht, einen Bösewicht zu malen mit Brackmann und den halt wirklich vernünftig über das Hörspiel aufzubauen. Also im Prinzip weiß ich eigentlich ab dem Moment, wo er das erste Mal auftaucht und der hat Dreck am Stecken.
Was? Könnten ja alle Dreck am Stecken
haben. Du hast den Gärtner auch schon getroffen. Könnte auch sein.
Klar. Der Gärtner, ja. Und wir haben ja auch einige in der Verlosung. Also ich finde, da hätte man mit dem Satz irgendwas machen können. Aber gut, muss man ja nicht. Wir sind doch eh schon am Ende. Machen wir uns nichts vor. Nein, wir sind noch nicht am Ende. Es geht natürlich noch weiter. Und zwar geht es zum Schnellimbiss, um sich erstmal zu stärken. Michael sagt, dass der Fall klar ist. Margie ist die Diebin. Sie hat bereits zweimal versucht, Geld zu stehlen. Und das halte ich erstmal für eine Behauptung. Auch wenn Sven der anderer Meinung ist. Aber ich finde, es kommt nicht über den Status einer Behauptung hinweg.
Ich bin Michael. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin Michael.
Ich dachte, jetzt sind alle Michael, aber im Grunde bist du Michael.
Anscheinend bin ich es.
Leider falsch, sagt allerdings Just.
Auch dieses Buch ist nach mir ausgelegt, natürlich. Ja.
Er geht nochmal oder möchte mal über den Zusammenhang zwischen der chinesischen Vase und dem Sarg und erzählt was von den drei Blickwinkeln. Der Sarg lässt nämlich drei verschiedene Bilder auf der Netzhaut erscheinen. Durch das Ölgemälde, durch einen Spiegel, der da noch installiert ist und durch das reale Bild des Sargs. Und die Totenköpfe sind dort eben unterschiedlich. Also in Bild und Realität. Die Tränen sind dann nämlich quasi auf der anderen Seite, als sie in der Realität sind auf dem Bild. Oder umgekehrt.
Spiegelverkehrt sind die nämlich.
Und da kommt der Spiegel dann ja auch nochmal dazu, der dann halt dem Bild entsprechen würde. Was hat sich der Künstler dabei gedacht, wird gefragt. Ein raffinierter Fingerzeig vermutlich. Und der Sarg soll wohl auf etwas hindeuten. Also, zurück in die Villa! Und wie kommen wir in die Villa? Natürlich, durch ein angelehntes Fenster. Mal wieder.
Nein, durch das angelehnte Fenster. Es ist immer das Gleiche.
Okay.
Immer dasselbe sogar.
Dann ist es das.
Das wird nicht zugemacht, von daher interessiert es einfach auch keinen.
Ja.
Das ist ja wohl eine Einladung.
Was ich dazu sage. So.
Gut, das müssen wir dir wegnehmen für nächste Folge. Das müssen wir dir ganz schnell wieder wegnehmen. Das ist ja.
Das ist der neue.
Das ist ja.
Der neue Hammer, wo ich mit einschreiten kann. Ja, okay. Aber nein, ich will das nicht überpowern hier, das Ding. Also, sie steigen durch das angelehnte Fenster ein und es kommt jemand. Er hat ein Messer dabei und mal wieder geht eine Vase kaputt. Allerdings ist nicht ganz klar, wer dieses Mal die Vase kaputt gemacht hat.
Die Vase kaputt hat, ja. Ja,
hast wohl die Vase kaputt, Junge. Sie hauen ab und Brackman ist da. Mehr habe ich hier nicht stehen, warum auch immer Brackman da ist. Aber Brackman ist da. Er wohnt da ja auch.
Man hört es,
Genau, hört er und dann laufen sie weg.
Stimmt, das war dann der Case. Nächster Morgen, Schrottplatz. Ich befürchte, der Sprecher hat diesen Terminus gewählt. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihm die Leviten lesen. Just hat ein Stück der Vase dabei und hat sie auch schon bereits Mr. Finlay vorgelegt, der ihm bestätigt hat, dass es eine Fälschung sei. Wobei man bei Finlay auch ausgehen könnte, dass er alles als Fälschung deklariert und das für $20 dann eben mal gerade aber irgendwie entsorgt. Hat Bregman die Fälschung anfertigen lassen, ist dann erstmal die Frage. Und Peter versteift sich sehr auf den Gärtner, was dann halt eben dieser alte Gag ist, den man als Kind vielleicht nicht so mitkriegt. Als Erwachsener hat man ihn schon ein paar Mal gehört. Denkt man, ja, ist gut. Es handelt sich dabei aber um einen doppelten Diebstahl, sagt Just. Und zwar wurde das Original, also wir sprechen nur von der ersten chinesischen Vase, wurde heimlich verkauft und der Täter hat dort bereits das erste Mal kassiert. Mhm. Danach wurde ein Diebstahl vorgetäuscht, also es wurde halt die Fälschung dort wieder hingestellt, ein Diebstahl vorgetäuscht und es war ja irgendwie keine Alarmanlage da, wurde sie ausgestellt, ist die Frage, weil sie hatten ja keine gehört, auch wenn Bregman das im Fernsehen anders wiedergegeben hat. Das lässt erstmal darauf hindeuten, dass es sich hierbei um einen Inside-Job handelt. Jetzt stellt sich die Frage, Bregman, Grady oder der Gärtner? Margie scheidet aus, sagen sie. Warum eigentlich an der Stelle? Also wir hören ja was von dem Messer.
Weil Justus ihr nicht
zutraut. Warum muss der Täter in dem Fall ein Mann sein? Einfach nur, weil sie sich nicht zutraut.
Genau, weil er Margie Langfingerei zutraut, aber halt okay. Nicht ein solches Kunstverbrechen. Mhm. Dafür scheint sie nicht gewieft genug zu sein.
Der Gärtner hingegen schon.
Ja.
Okay.
Gärtner ist immer verdächtig. Das ist ja genau der Joke, der sich die ganze Zeit durchzieht.
Ja, klar. Ja. Das ist schon witzig. Genau, stimmt, hier habe ich es auch im nächsten Satz stehen. Nicht raffiniert genug, sagt Just.
Ja, dafür ist sie nicht raffiniert genug.
Ja. Fand ich jetzt zumindest anhand der Backstory, wie sie hier im Hörbuch präsentiert haben, nicht besonders schlüssig, warum das der Gärtner hingegen schon raffiniert gesucht sein könnte. Naja, wie dem auch sei, sie ist auf jeden Fall raus aus der Verlosung. Sie müssen nochmal in die Villa und nehmen diesmal die Führung mit, also auf einem ganz regulären Weg. Stehen dann vor der Villa, heute allerdings keine Führung. Das ist wahrscheinlich das, was du eben meintest, Götz, oder?
Genau.
Ja. Da keine Führung stattfinden, fällt halt der Weg durch die Tür aus und wir müssen den Weg durch das Fenster nehmen. Sie stehen vor dem Bild, die Totenköpfe sind seitenverkehrt, im Spiegel stimmt's dann halt eben wieder. Und da fragt man sich, wollt ihr auf einen Tresor aufmerksam machen, den sie möglicherweise noch nicht entdeckt haben? Mhm. Ist da möglicherweise was rechts vom Ölbild? Da ist allerdings nur glatte Wand, sagt Bob. Justus will dann auch nochmal nachgucken und Peter tritt vor Wut gegen die Wand und die Wand öffnet sich. Und was findet sich dahinter? Ein Tresor. Da ist dann auch eine Inschrift zu finden, dem glücklichen Finder eine allerletzte Hürde. Die ersten Wörter sind auch noch groß geschrieben und all das deutet natürlich auf irgendeine Art von Code hin, weil der Tresor dann halt eben auch durch so ein Zahlenschloss verriegelt ist, wie man das von so klassischen Tresoren kennt. Und der Spiegel wird da wahrscheinlich helfen, nehmen sie an. Sie zählen dann die Buchstaben in den Wörtern, irgendwie 3, 11, 6, 4, 11, 5.
Ach cool, im Buch ist es richtig schön dargestellt. Götz zeigt gerade das Buch in die Hand. Und da ist dem glücklichen Finder ist eine allerletzte Hürde mein und dann der Rest ist klein, dann normal weitergeschrieben.
Genau.
Aber ja, cool.
Und da auch der Spiegel wird helfen als Satz dann da drin. Ja, das ist im Buch dann natürlich dann nochmal nett, dass man das auch richtig nutzt und das dann nochmal so sieht. Nice.
Warte mal, was gleich noch kommt.
Ja. Aber wir bewerten das Hörspiel, also deswegen alles egal. Ja, sie zählen auf jeden Fall erstmal die Buchstaben. Die Buchstaben, das scheint nicht der Code zu sein, ist falsch, funktioniert nicht. Dann versuchen sie nicht die, wie man es vielleicht sonst kennt, Zahlen durch Buchstaben zu ersetzen, sondern umgekehrt. Also das A steht für 1, B für 2 und so weiter. Aber auch das ist falsch. Und jetzt versuchen sie es dann aber noch einmal umgekehrt. Also nicht 1 gleich A. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall A gleich 1. Nein, das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Sie müssen mir nochmal auf die Spur helfen. Auf jeden Fall drehen sie irgendwie das nochmal um und das führt dann eben zum richtigen Zahlencode, der dann auch klappt.
Also sie nehmen den jeweils ersten, also erst zählen sie die Buchstaben der Wörter, das passt nicht. Dann kommt Justus auf diese 1a-Geschichte, also das A gleich 1, B gleich 2 und so weiter ist. Dann nehmen sie jeweils den ersten Buchstaben der Worte, die sie gerade gezählt haben, nehmen dann halt den Zahlenwert, der dabei entsteht. Also bei dem von erstes Wort wäre es dann halt die 4, glaube ich.
Ja,
4, 5. Dass es so gemacht wird. Genau, und dann wird das Ganze umgedreht, weil der Spiegel wird ja helfen.
Also die Zahlen, die sie davon haben, genau. Also die haben einen Code und den spiegeln sie. Also sie spiegeln nicht nochmal die ganze Prozedur oder alles durch, sondern sie haben einen Zahlencode und der wird gespiegelt. Ja. Also einmal rückwärts nochmal eingegeben.
Genau, sowas, ja. Sie öffnen den Tresor und in dem Tresor befindet sich ein Brief aus Büttenpapier und es ist das verschollen geglaubte Testament. Das Erbe allerdings wurde nicht direkt Bregman zugeschrieben, es soll dem Zufall überlassen werden.
Hier auch im Buch, bitte sehen.
Ah, cool. Handschriftliches Testament auf einer Seite abgedruckt im Buch. Schön. Ah, okay.
Das ist echt schwer zu lesen, muss ich sagen. Mhm, und es war auch nur auf die Art und Weise da abgezeichnet. Mhm. Also das heißt, es war nicht nochmal drunter in Klarschrift, sondern man musste sich da durcharbeiten. Im Hörspiel wird das Ganze ja quasi dadurch abgekürzt, dass Justus nur das Wichtigste daraus nimmt.
Genau. Das gesamte Vermögen soll nämlich dem Finder des Testaments zugutekommen. Falls ein Dritter es findet, also nicht Grady oder Bregman, darf er sich aussuchen, wem das Erbe dann zugutekommt. Wer soll dann der Erbe werden? Bregman kommt und will das Erbe für sich beanspruchen.
Ne, ich finde, er hat diesen typischen Bösewicht-Auftritt, ne? Also, dass sie sich fragen, ja, wem sollen wir das Erbe geben? Und er sagt, ja, das ist ja wohl keine Frage.
Auch wie Justus dann ihn dann zur Rede stellt und sagt, ihr habt doch beim Kunstfälscher bla bla bla. Ja und? Wer soll es denn rausfinden? Also
kann keiner mehr beweisen, sagt
Genau.
Das sind so diese typischen...
Genau, also der Plan ist verraten, der Plan ist durch, alles steht fest, aber und er gibt es sogar zu, aber...
Er hat einen Revolver dabei, das ist ja auch die absolute Markierung dann eben und bedroht sie dann auch noch damit. Und der Gärtner kommt und will den Brief haben. Er hat auch schon die Munition aus dem Revolver rausgenommen. Der hat das wohl schon geahnt. Also der Gärtner ist wohl auch ein raffinierter Typ, aber kein Krimineller. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das zu wem gesagt hat. Auf jeden Fall, irgendjemand wusste das schon lange, was er für ein Lump sei. Ich glaube, das sagt
der
Bregman zum Gärtner.
Der Gärtner sagt das.
Der Gärtner sagt zu Bregman, ne? Genau.
Ja. Also im Buch springt der Gärtner durch die Glastür. Also das macht er doch, macht er im Hörspiel auch. Ist der Gärtner durch die Glastür kommt? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall im Buch möchte Peter dann mit dem Testament abhauen. Bregman zückt den Revolver und Peter bleibt dann wie angewurzelt stehen. Und dann sehen, weil Bregman bleibt auch angewurzelt stehen, weil sie sehen beide den Gärtner, der dann halt durch die Glastür gelaufen kommt. Und dann Bregman halt auffällt. Das ist halt so ein richtiger Bitch-Ass-Move. So. Also der ist auf jeden Fall ein harter Hund, möchte ich sagen.
Also im Hörspiel sagen sie nur, da an der Glastür, der Gärtner. Mhm. Und im nächsten Moment cleart Glas, aber dass er jetzt da durchspringt und irgendwie den Übermove macht, das wird er jetzt nicht genannt. Mhm.
Ja. Doch, also im Buch ist er ganz schön krass drauf, der Typ.
Okay. Na, es kommt zum Kampf, aber den kann er letztlich fast auch nur für sich gewinnen, weil die Detektive und so sich da eben, und Michael wahrscheinlich auch, sich dort einschalten und dann alle zusammen Bregman überwältigen und ihn dann auch fesseln.
Mit einer Gardinenschnur.
Ja. Mhm. Bis dann Markels kommt und fragt, was überhaupt los sei, und sie geben Markels das Testament. Und dort kommt dann eben auch der Satz, ich glaube vom Gärtner auch, nicht immer ist der Gärtner der Täter.
Ja.
Markels will eine große Party geben, aber nicht im großen Sinne von viele Leute, sondern Anzahl der Leckereien, die es geben wird. Und dann beendet der Gärtner das noch mit dem bemerkenswerten Satz, wenn du mich auf dieser Party mit einem Messer siehst, ich brauche es nur zum Torte anschneiden.
Nein, das zur nächsten Folge muss das weg, ganz dringend.
Genau. Geil ist, ich habe eine Rauschunterdrückung bei meinen Kopfhörern. Ich höre da gar nichts von. Ich bin gespannt, was im Schnitt dabei rauskommt.
Ach so, okay,
ich
bin witzig. Auch gespannt, ja. Nee, okay, nein, ja. Ich fühle mich leicht gefoltert mittlerweile.
Willkommen in meiner Welt. Ja, einmal im Monat.
Schade,
ja.
Okay. Schade.
Und damit sind wir aber auch am Ende der Folter angelangt.
Nein, sind wir nicht. Ich rechte Sven jetzt nochmal kurz. Und ich habe mich ja sehr zurückgehalten in dieser Folge, weil ich finde auch tatsächlich, dass das Hörspiel relativ gut das Buch wieder gespiegelt hat, zumindest an den Stellen, wo es halt wichtig ist, was wir ausgelassen haben. Das wurde ja im Klappentext auch benannt, dass es halt zu einer Entführung von Justus kam. Also ich habe ja schon eine Kindesentführung angemerkt, aber die ist damit nicht gemeint. Es wird von zwei exzentrischen alten Damen gesprochen. Wen haben wir denn da noch? Ein Brüderpaar zum Verwechseln, das hatten wir ja schon.
Das sind die Rotbärte. Ja.
Genau, aber das exzentrische Damenpärchen, also irgendwann ruft jemand in der Zentrale an, eine ältere Dame, die Justus dazu auffordert, die Zentrale zu verlassen und zu einem Auto zu kommen, was vorne am Gebrauchtwarencenter parkt. Sie hätte halt Informationen zum Markels, ich glaube. Und dort wird Justus dann ins Auto gezogen und entführt. Aber Peter hat sich das Kennzeichen gemerkt. Sie finden raus, dass das Auto von der gleichen Autovermietung ist, wo auch Morten angestellt ist. Und über Morten oder über die Autovermietung, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, stimmt, genau. Michael macht halt so einen Move, wo er dann sagt, er ruft an und sagt, hier, meine Tante hat einen Leihwagen bei ihnen geholt und das blöde Auto springt nicht an. Wir brauchen halt einen Ersatzwagen. Und dann sagt der Mann an der anderen Leitung dann, ja, wo sollen wir denn hin? Und dann sagt er, ja, also was steht denn bei Ihnen? Also da, wo halt die Adresse meiner Tante ist, das Auto fährt ja überhaupt gar nicht. Und dann liest er die Adresse laut vor, die drei Fragezeichen, also die letzten zwei plus Michael fahren da halt zu der Adresse und befreien dann Justus, der im Keller eingesperrt ist, weil die Frau will, dass Justus ihre Schwester findet, die ein Buch über sie geschrieben hat. Die Frau ist eine ehemalige Filmschauspielerin und sie will halt, dass wir ein Manuskript zu diesem Buch finden. Und Justus sagt, ich kann das nicht einfach so. Und weil der das nicht reicht, sperrt ihn dann in den Keller ein.
Danke, Frau Puschert. Vielen Dank an der Stelle.
Ja.
Den ganzen Part rauszulassen war eine gute Entscheidung.
Ja, nee, das war H.G. Francis, der das Ganze halt so übersetzt hat. Also Leonardo Puschert hat diesen ganzen Quatsch halt mit in das Buch reingenommen. Und dann kommt halt noch raus, dass halt die Tochter der Schwester dieser Frau die Freundin von Grady Markles ist, die von ihrer Tante geflohen, also die wohnte bei ihrer Tante, der komischen Frau, mit die ganz viele Katzen zu Hause hat. Es ist total wirr, ja. Also deswegen, ich versuch's mal irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen. Also die Freundin von Grady Markles wohnt bei dieser Frau, die Justus entführt hat und hat sich nach Kanada abgesetzt. Das findet Justus raus. Gibt das an Grady Markles weiter, weil sie sich halt auch nicht nur von ihrer Tante abgesetzt hat, sondern auch von Grady, weil sie irgendwie das Gefühl hat, er will nicht den nächsten Schritt gehen und das ist hier irgendwie alles so ein bisschen zu unverbindlich mit ihm. Und Grady beschließt dann halt nach Kanada zu fliegen. Just in dem Moment stellt dann Michael fest, dass sein Vater nach Rocky Beach nochmal zurückgekommen ist im Urlaub, weil er dort vor Jahren schon mal war und dort von einem jungen Mann gerettet wurde, als er einen Surfunfall hatte. Und der kann sich ja nicht viel erinnern, außer dass dieser Mann Grady mit Vornamen heißt. Und der würde sich gerne mal bei ihm bedanken. Da ist Grady Markets aber schon nach Kanada abgehauen, von daher hat da sein Vater Pech gehabt. Ist
voll verwirrend alles, ne? Also ich weiß nicht, Roman, wie geht's dir dabei? Also ich finde das total... Ich
bin da gedanklich schon lange ausgestiegen.
Ja. Okay, okay.
Also es gibt dann auch noch mal so ein Part, wo in diesem Buch die Jungen tatsächlich entführt werden. Also es eine Frau kommt zu den drei Fragezeichen, sagt, ihr Sohn wäre ausgebüxt und hätte sich halt abgesetzt und wäre irgendwie hunderte von Meilen entfernt, hätte da angerufen zu Hause und hätte dann gesagt, er ist jetzt da und er wäre ein Riesenfan der drei Fragezeichen und wenn die mitkommen würden, dann könnten die drei Fragezeichen den Sohn halt da umstimmen, wieder zu seiner Mutter nach Hause zu kommen. Naja, und dann geht die Frau an der Tankstelle rein tanken, also beziehungsweise sie sagt, sie muss kurz tanken. Justus macht kurz den Zündschlüssel an, sieht, dass da eigentlich noch viel zu viel im Tank ist dafür, dass getankt werden müsste. Das sieht er als eine Ausrede an. Wobei ich mich dann im Nachhinein frage, die müssen doch eigentlich mitkriegen, wenn da irgendwer irgendwas reintankt. Aber naja, sie stellen auf jeden Fall fest, dass im Fahrzeugschein drinsteht, dass das Auto auf Edward Bruckmann zugelassen ist. Stellen die Frau dann zur Rede. Die knickt dann halt ein, will da im Prinzip nichts mit zu tun haben und wollte eigentlich die drei Fragezeichen irgendwo in der Wüste aussetzen und dann mit dem Auto abhauen. So setzt sie einfach in der nächsten Ortschaft ab und haut dann ab und die drei Fragezeichen lassen sich dann da abholen. Daraufhin rufen die drei Fragezeichen bei Edward Bruckmann an, Justus mit verstellter Stimme und sagt, es wäre ein Krankenhaus, da wäre die Fahrerin seines Autos, wäre verunfallt und verunglückt und ja, es ging ihr schlecht. Also die drei Jungen, die im Auto saßen, oder vier Jungen, die im Auto saßen, so, die hätten das Ganze sehr gut überlebt. Aber halt, mit der Frau wäre was passiert. Und so haben sie ja Bruckmann aus der Villa gelotst, dass sie da hingehen können, um nach dem Testament zu suchen. Also, das hat dann schon irgendwie Sinn, aber, und damit schließe ich das Ganze jetzt auch ab, es ist vollkommen nutzlos. Weil das halt diese ganz viele von diesen Dead-End-Strängen im Originalbuch sind. Also den einzigen, den ich tatsächlich ganz witzig fand, weswegen Michael im deutschen Buch halt nicht dabei ist, als sie den Tresor finden. Nach dieser Kindesentführung, die ich gerade angesprochen habe, soll Michael das Ganze bei der Polizei melden, weil die drei Fragezeichen sagen, das wäre glaubhafter, wenn er das macht, weil Kommissar Reynolds ist gerade nicht so gut, auf die zu sprechen, weil er sich wohl lauthals darüber beschwert hat, dass sie sich dauernd einmischen und deswegen ist den drei Fragezeichen auch sehr wichtig, dass sie diesen Fall lösen, damit sie halt wieder Kredit bei der Polizei kriegen. Sie sagen auf jeden Fall, wenn wir da hingehen, dann glaubt uns sowieso keiner. Und dann geht Michael dahin, soll dann vor dem Büro von dem Polizisten warten, der halt den Fall aufnimmt. Daraufhin kommt ein anderer Polizist vorbei und sagt, ach Mensch, so einen Jungen wie dich suche ich. Also er sagt noch kurz Bescheid, sagen Sie mal dem Kollegen, dass der Junge in 10 Minuten wieder da ist. Und auf einmal befindet er sich in der Gegenüberstellung und wird dann tatsächlich auch erkannt von der Zeugin. und hat auf einmal das große Problem, dass er verdächtig wird, irgendeinen Raub begangen zu haben. Und muss dann, aber das Ganze klärt sich dann auf und er wird dann von seinem Vater abgeholt. Aber dadurch ist er halt nicht bei dieser ganzen Rätsellösung dabei. Was halt auch tatsächlich ein Dead End ist. Also es geht eigentlich eher in dem Originalbuch darum, und deswegen erzähle ich das noch kurz. Das ist nämlich so quasi die erste Abzweigung, die du nehmen kannst. Du kannst, wenn du in der Villa am Anfang diese ganzen Ungereimtheiten beobachtet hast, kannst du zwei Lösungen wählen. Also entweder du gehst da zu den drei Fragezeichen und bittest sie um Hilfe oder du gehst zur Polizei und bittest sie um Hilfe. Und wenn du zur Polizei gehst, dann passiert genau das. Aber das löst sich da nicht auf, sondern ist dann das Ende. Du wirst dann quasi gefangen genommen für etwas, was du nicht getan hast und kannst halt nicht mehr weitermachen.
Was lernen wir daraus? Immer die drei Fragezeichen fragen.
Genau, und Michael steigt da auch alleine nachts ein und es gibt dann auch so dieses, am Anfang dieses Ding, willst du nachts wieder zurückgehen oder willst du nicht nachts wieder zurückgehen? Und wenn du nichts nachts wieder zurückgehst, dann wird halt beschrieben, wie du den langweiligsten Urlaub aller Zeiten verbringst, wo dir immer wieder neue Offerten gemacht werden, wie zum Beispiel, dass du in einer Eisbar sitzt und in deinem Milchshake wird dir angeboten, dass du eine Kugel extra kriegst und du lehnst halt ab, weil dir das dann zu viel Eis ist und das wäre dir alles irgendwie zu heikel. Und dann, dass auf einmal jemand von der NASA neben dir sitzt und dich nach Cape Canaveral einlädt, dass du der erste Junge bist, der halt so einen Space Shuttle Flug mitmachen kann, aber du lehnst ab, weil dir das einfach... Das
ist einfach ein langweiliger Typ.
Genau. Genauso wird er dann halt beschrieben, also zumindest bei diesem Ende. Gut, ich könnte noch viel mehr über das Buch erzählen. Ich muss noch einmal kurz an den Anfang zurück, weil den Witz, den finde ich, den hat Roman ein bisschen beiseite gelassen. Ich meine, er ist jetzt nicht besonders witzig, aber Margie sagt zu Beginn, dass Jonathan Douglas Markles dieses Bild zu Lebzeiten gemalt hat und Michael antwortet darauf, oder sagt zu sich selber, natürlich hat er das zu Lebzeiten gemalt. Als Toter konnte das ja schlecht.
Schlagwerten.
Das fand ich als Kind ziemlich witzig, muss ich sagen. Mhm. Ich kaufe aber, dass du das als Erwachsener nicht mehr ganz so witzig fandst.
Wenn ihr da draußen das gelangweilte Gesicht von Roman sehen könntet, ne? Ja, würde ich.
Ich versuche jetzt eigentlich gerade durch das Aufarbeiten der Bücher nur zu vermeiden, was jetzt kommt, aber ich muss da durch.
Ganz kurz vielleicht für die Zukunft.
Okay, Sven macht weiter.
Gott, machen wir noch eine Stunde hier, oder?
Nein, Mann, nur eine Frage. Und zwar, jetzt hast du das englische Buch geholt.
Ja.
Ist das etwas, was du jetzt in der Zukunft weiter... Okay, das war jetzt speziell nochmal für diesen Mitratefall, wo du ein bisschen reingehen wolltest und das ein bisschen mitnehmen wolltest.
Genau, das, weil mich das halt mal interessiert hat bei diesen Find Your Fate Sachen,
ja,
inwieweit dieses Buch halt, das deutsche Buch, die Fälle halt übernommen hat. Und
Nein, super, super spannend. Ich wollte nur einfach nochmal, weil natürlich das Englische ist die Basis und da können wir nochmal reingucken.
Ja.
Aber an der Stelle dann wissen wir Bescheid. Roman,
ja.
Wrap es up. Sag, was ist der Fall? Was ist die Wertung? Welche Wertung haben wir heute überhaupt? Wo ist die Skala? Ich habe Angst.
Also, wie ihr vielleicht schon hier und da zwischen den Zeilen gehört habt, hat mich diese Folge nicht komplett überzeugt. Ich komme mal zu meinem Fazit. Ich habe die Story als sehr langatmig empfunden. Das Motiv mit dem Sarg kommt immer wieder. Klar, es wird wichtig, es trägt zur Aufklärung bei. Aber ich finde, man wird halt über das ganze Hörspiel hinweg damit sowas von penetriert, dass das das Ding ist. Ich finde, das hat man schon mal geschickter gelöst in vorherigen Folgen. Wie ich schon gesagt habe, finde ich, dass Michael keinen Mehrwert bietet. Der ist weder charmant noch witzig oder bringt sonst irgendein überraschendes Element dazu. Ausgenommen, dass er den Sarg geöffnet hat, was ich aber super assi finde einfach. Also von daher, so dann bitte auch nicht, Michael. Bob ist der einzig Gute. Die anderen beiden Detektive, finde ich, fallen in längst vergessene und auch von mir verziehene Muster zurück, was ich nicht gut finde. Und daher... ist meine Wertung 2 von 5 chinesischen Vasen.
Boah, krass. Das schmerzt richtig hart.
Aha.
Also auch weil, ne, also die Zeit hast du nicht erwähnt, wäre auch nochmal ein Punkt auf der Habenseite. Wir hatten mindestens heute schon 2 bis 3 Sachen rausgearbeitet, die wir auch auf der Habenseite wurden, auch nicht mehr im Fazit erwähnt.
Ich habe die Zeit aber auch nicht mehr negativ in meine Bewertung einfließen lassen, muss man da auch fairerweise sagen.
Ja, also ich mach's ganz kurz, ich habe es eingangs schon gesagt, für mich ist diese Folge wirklich besonders, allein, dass wir in einer Ich-Perspektive sind. Ich sehe mich in Michael, der akribische kleine Detektiv, der gerne einfach mit den drei Fragezeichen ein bisschen durch die Gegend gelaufen ist. Vielleicht ein bisschen nostalgisch verklärt, will ich gar nicht sagen, aber auch jetzt, wo ich die Folge wieder gehört habe, von den Fate-Fällen ist das meine Liebste und sie ist auf jeden Fall auch weiter oben angesiedelt. Ich habe dem Ganzen heute eine 5 gegeben, gewünscht, gesehen habe ich eine 4, Und das vielleicht auch eine gute Überleitung zum Götz, der sich da ja auch in den Kreisen ungefähr bewegt hat.
Genau, ich habe mir tatsächlich auch eine 4 gewünscht. Ich habe auch gar nicht so die Kritikpunkte gesehen. Also ich fand das eigentlich eine ziemlich runde Folge. Aber ja, ich bin da halt wie bei Sven. Das ist eine Kassette, die ich halt als Kind hatte, die ich als Kind viel gehört habe, die mich einfach in sehr vielen Lebenslagen und Lebenssituationen begleitet hat. Und ja, vielleicht deswegen halt so ein bisschen der verklärte Blick. Aber ich fand das tatsächlich wirklich, also auch unter dem Aspekt, was ich in dem Buch gelesen habe, fand ich das Rundeste, was man da so draus machen konnte. Wobei das wäre ja tatsächlich was sehr Pragmatisches. Mhm. Nee, ich fand das eigentlich einen sehr runden Fall, muss ich sagen. Also ich fand das auch spannend, dadurch, gut, das mit Michael oder Michael ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich fand die Sprecher gut besetzt, aber am Ende des Tages ist es halt nicht unsere Wertung, Sven.
Nee, leider nicht. Wir nehmen es auf, Roman, und gucken in die Zukunft.
Es gibt keine Zukunft mehr mit dir, Roman.
Auf jeden Fall ohne Soundboard.
Bis Monat bei uns am Mikrofon Michael. Der allseits beliebte Michael.
Farblos. Wir nehmen nur noch farblose Leute.
Farblose Michael.
Also, wenn ihr da draußen Michael heißen wollt und farblos seid, seid ihr herzlich willkommen.
Was soll ich sagen? Es tut mir immer leid, wenn es euch dann irgendwie wehtut und ihr da so viel mit der Kindheit mit verbindet. Es ist nur meine persönliche Wertung, Sven. Das kann für euch alle da draußen immer noch völlig okay sein und für euch natürlich auch. Es ist nicht falsch, diese Folge zu hören oder gut zu finden. Ich kann es nur nicht nachvollziehen.
Nein, ist ja okay. Ist ja okay. Ja. Für dich war die Folge halt einfach Abfahrt A2 und der weinende Sven. Das hast du geschafft. So. Hm.
Ja.
Wie gesagt, ist natürlich immer nostalgisch verklärt. Ich habe da draußen auch 1-2 Kommentare gesehen. Also ich glaube, die Fangemeinschaft hat diese Folge nicht. Aber das ist, wie gesagt, immer noch persönlich natürlich irgendwie ein Ding da rein. Nur ganz kurz zum Abschluss, ist ja die Wertung ist ja durch. Aber diese Perspektive fandst du nicht so interessant?
Nein, weil ich da Michael dafür nicht interessant genug fand.
Also du hättest, du hättest da vielleicht einen anderen Charakter. Aber okay, gut, dann reite ich da auch nicht weiter drauf rum. Nee. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr Margie findet, ob die eine Diebin ist. Bin ich gespannt drauf. Und ich verabschiede mich aus diesem Monat, aus diesem Format. Und nächsten Monat höllischer Werwolf. Götz.
Ich weiß nicht, also...
ja, mach einfach weiter.
Roman hatte noch keine Möglichkeit, sich zu verabschieden.
Ach so, ich sag nochmal kurz Tschüss. Das sollte eigentlich schon so eine Art Schlussfloskel gewesen sein. Ich habe nur nicht Tschüss gesagt. Aber ich bin ja gerade die Persona non grata in dieser Dreierkonstellation. Deswegen mach ich kurz. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, auch wenn es eure Kindheiten möglicherweise zerstört, wie es dir der beiden Mitpodcaster hier tut. Tut es natürlich nicht. Wir können uns in wenigen Wochen auch schon wieder in die Augen schauen und die ersten Worte miteinander wechseln. Also alles ist gut. Bis zum nächsten Monat sind wir wieder fit und zwischendurch vielleicht auch.
Das ist übrigens auch der geheime Grund, warum wir jetzt nur noch im 2-Wochen-Rhythmus senden, weil das einfach sonst nicht mehr funktioniert.
Es dauert einfach, das zu verdauen.
Die Klüfte müssen erstmal wieder zusammenwachsen, die Narben.
Ja, ich bin übrigens dafür, ich weiß, das steht nie zur Diskussion, aber dass wir die Folge halt die der Fragezeichen und die weinenden Adler nennen. Um da nochmal ein Callback auf die letzte Folge zu bringen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge der dritten Abfahrt und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich, natürlich nicht, eine wundervolle gute
Nacht.
Ja, also nee, jetzt nach dem Ding eben gerade wäre das gelogen, aber das wissen auch alle da draußen. Ja, wann immer ihr das hört.
Also 2 ist halt hart, weil es halt unter 3 ist. 3 ist halt immer so ein Mittelding.
Ja, das ist korrekt. Ist 2 meistens.
Aber er hat halt auch gesagt, er möchte jetzt wieder strenger sein. Das ist natürlich genau die Folge, die wir toll finden, wo er mal wieder ein bisschen strenger ist.
Nein, das war jetzt nicht so konstruiert wie dieses ganze Sagding, was sich die Folge durchzieht. Die Folge hat sich da einfach aufgedrungen. Sie hat mich angesprungen und dann, nimm mich!
Ich finde auch einfach, man merkt,
ich hab zugegriffen.
Man merkt irgendwann an deiner Argumentation und wie du auf uns reagierst, wenn wir so ein bisschen in Diskussion gehen, merkt man irgendwann auch schon so, boah, nee, also sie sinkt dann von 3 auf 2. Und dann ist die Frage, sinkt sie noch weiter?
Nee, da war tatsächlich da, manchmal lasse ich die Wertung hier wirklich offen und lasse mich da gerne noch durch Argumente überzeugen. Da hatte ich mir schon eine Wertung hingeschrieben und das wurde jetzt halt nicht in der Form entkräftet, dass ich gedacht hätte, da musst du aber noch einen drauflegen. Das war ja doch ganz schön geil. Okay. Michael ist ein super Typ. Und Einbruch ist immer legitim, wenn ihr Detektive seid und eure Visitenkarten dabei habt, Leute, und das Fenster muss offen stehen.
Da kommen wir nicht mehr raus.
Ja, okay. Gut, dann machen wir den Bums jetzt zu.
Jawohl.
Gute Nacht.
Nacht.
Nacht.